Gut, dann willkommen zur zweiten Diskussion heute im Diskussionszelt am Volksstimmefest der KPÖ. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier so eine gute und groß besetzte Diskussion zu linken Medien und mit linken Medien haben. Frank Jüdicke von Skuk und Michael Zangerl, der gerade noch versucht, die Boxen besser einzustellen, von Unterpalmen werden das moderieren. Ich überlasse es euch, das Podium vorzustellen. Mag dabei nur darauf hinweisen, dass noch weitere spannende Diskussionen im Diskussionszelt stattfinden. Heute findet hier keine mehr statt. Es war noch eine weitere angekündigt mit Kevin Güller aus Frankreich von der Kommunistischen Partei. Der wird aber um 18 Uhr stattdessen mit anderen Genossen und Genossinnen im EL-Dorf dazu Frage diskutieren, wie man die Rechte stoppen kann. Da haben die Franzosen und Französinnen mit ihrer Front Populaire ja ganz spannende Erfahrungen gemacht. Morgen findet sich hier um 14 Uhr die Diskussion mit der Belgischen Partei der Arbeit statt, gemeinsam mit unserem KPÖ-Vorsitzenden Günter Hopfgartner, wo man, glaube ich, sehr viel darüber lernen kann, wie man linke Parteien aufbaut. Zu einem ähnlichen Thema findet dann um 16 Uhr die Diskussion mit den Spitzenkandidaten, Kandidatinnen der KPÖ für die kommenden Nationalratswahlen mit Tobias Schweiger, Bettina Prohaska und Josef Mesleny auch wieder hier statt. Und um 18 Uhr dann noch eine spannende Diskussion mit Ulrich Brandt und Sarah Pansy zur ökologischen Krise, zur Klimakrise und ökologischen und imperialen Spannungen. Ist auch eine Buchvorstellung von Ulis neuem Buch. Ich hoffe, ich sehe einige von euch auch bei diesen Diskussionen und wünsche euch jetzt eine spannende Diskussion.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich nehme an, viele aus dem Publikum sind direkt von Richard Lugners Beerdigung hierher gekommen. Wir bemühen uns, die feierliche Stimmung aufrechtzuerhalten. Wie gesagt, mein Name ist Frank Jüdicke von Skuk. Wir werden jetzt erstmal eine kleine Vorstellungsrunde machen und kurz sagen, warum wir uns dieser Form heute hier treffen. Es sind mehrere Printmedien, Online-Medien, aber auch Radiostationen da, die in der Liga spielen, habe ich schon mal gehört. Also sie sind alles andere als unbekannt, aber sie haben auch nicht die ganz große Reichweite. Man darf sagen, es gibt einzelne Fußballer, das sind, glaube ich, aus irgendwelchen Gründen, die wir heute vielleicht auch noch klären, immer Männer, die können auf sozialen Medien mehr Menschen erreichen als wir alle zusammen. Weil da hat sich etwas gewandelt mit den Medien und darüber werden wir heute auch reden. Und das mache ich nicht alleine, sondern am anderen Ende des, kann man sagen, Spektrums sitzt der Michael, genannt Michi von Unterpalmen, der auch manchmal fürs Guck schreibt, und weil ich denke, mitmachen ist immer toll, finde ich, allein seine Anwesenheit ist vielleicht schon einen kleinen Applaus wert.
Umgekehrt moderiert heute mit mir Frank Jüdicke, Chefredakteur von Skuk, ein Musikmagazin von 1990 bis 2015, im Print, online seit dem Jahr 2000. Auch das einen Applaus wert.
Da machen wir gleich weiter. Neben Michi sitzt ein Vertreter vom Jacobin-Magazin. Das ist nicht etwa ein Magazin, das sich dem jakobinischen Tugendterror verschrieben hat, sondern es bezieht sich auf die Black Jacobins. Das waren jene Revolutionäre, die im Jahr 1804 die erste echte Revolution gemacht haben, wofür die Insel Haiti bis zum heutigen Tag bestraft wird. Vorgestellt wird die Person, das haben wir uns ganz komplex überlegt, immer jeweils von Michi.
Ja, neben mir sitzt Lorenz Ballhorn. Du schreibst seit einigen Jahren für Jacobin und gehörst zu den Initiatoren der deutschsprachigen Ausgabe, die 2020 an den Start ging. Und seit letztem Jahr, also seit 2023, bist du auch deren Chefredakteur. Ein Applaus für Lorenz Ballhorn.
Wir machen gleich weiter in der Runde. Dort sitzt die Vertreterin. Ich sage jetzt den Namen gleich zu Anfang nicht, dann baue ich so eine Spannung auf. Ja? Von Radio Orange 94.0. Die Liebhaberinnen nennen es auch das Antifa-Radio. Radio Löwelstraße sind andere Kosenamen, die wir gehört haben. Sie kennst du nicht. Doch, die Bezeichnung der ÖVP. Es ist ein nicht kommerzielles Lokalradio und sendet immer noch in der Weise, wie sich die Älteren vielleicht noch dran erinnern. Die Printausgaben der Zeitung lagen auf so Holzkästen. Unten kam Musik raus, das nannte man Radio. Heute gibt es natürlich den Podcast, aber den macht ihr auch in gewisser Weise. Jetzt zur Person, Michi.
Okay, hier sitzt Uli Weisch. Uli unterrichtet seit 28 Jahren am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaften, ebenso an der Kultur- und Sozialanthropologie und den Gender Studies und engagiert sich als feministische Medienaktivistin seit vielen Jahren für antirassistische feministische Medienpraxis. Seit 2017 bist du die Geschäftsführerin von Radio Orange 94.0.
Wir gehen weiter und kommen zu den Anschlägen. Ein feministisches Magazin, dem wir zu verdanken haben, dass der Feminismus in Österreich als settled gelten darf. Alle finden ihn gut, alle lieben ihn, es gibt kaum Backlash. Ohne die Anschläge wäre das nicht möglich gewesen.
Ja, hier sitzt in der Mitte Lea Susemichl, leitende Redakteurin bei den Anschlägen, dem feministischen Magazin. Du hast Philosophie und Gender Studies studiert an der Universität Wien, bist Buchautorin, Journalistin, Lehrbeauftragte und Vortragende und arbeitest unter anderem zu feministischer Theorie und Bewegung, ebenso feministische Kunst und Ästhetik. Du bist seit 2006 leitende Redakteurin der Anschläge. Ein Applaus für Lea.
Ein Applaus. Im Zentrum sind wir jetzt bei der Volksstimme angelangt, die sich nicht, wie einige vermuten, nach dem Fest benannt hat, sondern das war umgekehrt. Die Volksstimme gibt es schon seit 1945. Sie hieß mal zeitweilig Volksstimmen, hat sehr viele Wandlungen durchlaufen, erscheint aber immer noch 10-mal im Jahr und hat ein wechselnd intensives Verhältnis zur KPÖ, über das wir heute auch noch reden werden. Zur Person der Michi.
Mit uns am Plenum sitzt Mirko Messner. Du bezeichnest dich in der Regel selber als Textarbeiter. In der Regel wird das dann als Publizist benannt, bist Slawist und Politiker. Für uns relevant, du warst von 2006 bis 2021 Bundessprecher der KPÖ und 2009 am Neustart, Neuaufstellung der Volksstimme beteiligt und seither Redaktionsmitglied. Einen Applaus für Mirko.
Wir kommen zum Tagebuch, dem darf man sagen zweitältesten Magazin in der Runde. Es erschien erstmalig von 1946 bis 1998, wurde dann 1989, Verzeihung, das war so eine Wasserscheide. Es erscheint wieder seit 2019, mittlerweile zweimonatlich, sticht ins Auge durch ein sehr schönes grafisches Konzept, vielleicht mal kurz in die Luft halten. Man kann die Magazine eines Jahrganges zusammenstellen und das gibt jeweils eine Edition. Jetzt zur Person der Michi.
Sonja Luxig sitzt mit uns am Plenum. Du bist Redakteurin bei Tagebuch und für unseren Kontext auch ganz relevant. Du hast ein anderes Medium mitgegründet, nämlich den Mosaik-Blog. Hauptberuflich bist du in Erwachsenenbildung tätig und wir freuen uns auf deine Perspektive. Einen Applaus für Sonja. Okay.
Last but not least, der Augustin, Österreichs erste, einzige und wahre Boulevardzeitung, die Straßenzeitung, die auch alle zumindest schon mal gesehen haben. Sie gehört zum Stadtbild von Wien, erscheint immer noch zweiwöchentlich. Und zur Person weiß der Michi vielleicht mehr.
Jenny Legenstein mit uns am Publikum, im Plenum. Du bist Teil der Redaktion des Augustin, der Dichterinnenteil vor allem ist deine Spezialisierung und seit 2012 organisierst du die Geschichtenwerkstatt mit. Einen Applaus für Jenny.
So, jetzt haben wir aber als Moderatorin schon viel zu viel geredet. Wir machen jetzt eine Vorstellungsrunde, indem wir in wechselnder Formulierung einzelne von euch fragen werden, wie geht es euch aktuell mit eurem Medium, welche Chancen seht ihr, welche Schwierigkeiten seht ihr und auch, wer die Frage lieber persönlich auffassen kann, Was hat dich überhaupt in dieses hochspezielle Berufsfeld Journalismus gebracht und wo siehst du da momentan deine Aufgaben und Chancen? Wer möchte denn als Erster sich an dieser Frage abarbeiten? Lea, ich glaub, du... Nimm dir ein Mikro.
Ich glaube, ich würde es lieber nicht persönlich machen, sondern allgemein formulieren und gleich mehr darüber sprechen, wie linke Medien, welche Herausforderungen insbesondere linke Medien gerade mit haben. Und da glaube ich, dass die große Herausforderung wie immer ist, einfach zu überleben, weiter zu bestehen einerseits. Die Chance ist, glaube ich, liegt darin, dass wir uns insgesamt konfrontiert sehen mit Mediensterben, mit einer Medienkrise, vor allem einer Printmedienkrise, aber nicht nur. Und da liegt meiner Meinung nach auch die Chance, zu zeigen, was andere etablierte, traditionelle Medien, wie immer wir sie nennen wollen, lernen können von emanzipatorischen linken Medien. Nämlich ganz konkret, wie sich journalistische Seriosität mit einer klaren Haltung verbinden lässt. Also das ist etwas, was wir den anderen Medien definitiv voraus haben und wovon wir wissen, dass andere Medien sehr oft davor zurückscheuen, also etwas zu betreiben, was dann Gesinnungsjournalismus, Zeigefingerjournalismus oder wie auch immer das diskreditierend dann immer genannt wird, die hatten die große Angst. Also wir sehen das in jedem Wahlkampf, sich irgendwie klar zu positionieren und Fragen zur Klimakatastrophe zu formulieren. Das war im letzten deutschen Wahlkampf so. Also da brannten überall die Wälder. Es gab das die Jahrhundertflut und trotzdem war im Wahlkampf die Klimakatastrophe fast kein Thema. Einfach aus der großen Angst heraus eben als parteiisch zu gelten. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, aber wie gesagt, auch die große Chance zu zeigen, dass ich als Journalistin durchaus dafür eintreten kann, dass unsere Welt bestehen bleibt, dass die Rechten nicht die Macht übernehmen, dass es eine Gleichheit zwischen den Geschlechtern gibt, ohne deswegen eine schlechte Journalistin zu sein. Und meine These ist ganz im Gegenteil, ich bin nur dann tatsächlich eine gute Journalistin. Und das enthebt mich nicht von der journalistischen Sorgfaltspflicht etc. Aber ich kann eine klare Haltung haben und engagierten Journalismus machen. Und das, glaube ich, müssen wir den anderen Medien vormachen, weil es da sehr, sehr viel Aufholbedarf gibt. Und noch eine kleine Anmerkung dazu. Das große Problem ist ja, dass linke Medien immer schon auch dieses Objektivitäts- und Neutralitätspostulat anderer Medien in Frage gestellt haben und sich jetzt plötzlich so unversehens in einem Boot mit rechter Medienschelte finden. Ja? Also die jetzt auch sagen, es ist ja alles, ihr seid ja sowieso auch, ist ja Bullshit mit der Objektivität und ist ja alles dasselbe. Und ob das jetzt irgendwie eine Message auf dem Telegram-Channel ist oder eine Investigativgeschichte in der New York Times, hat alles die gleiche Berechtigung. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass linke Medienmacherinnen dagegenhalten und sagen, das ist nicht alles dasselbe. Also wir müssen uns schon darauf einigen, wie gut der Journalismus aussieht.
Ich danke dir. Haltung beweisen ohne erhobenen Zeigefinger. Vielleicht magst du, Mirko, was dazu sagen und zur Stellung der Volksstimme.
Ja, die Volksstimme ist ja, so wie du das schon gesagt hast, eine Stimme mit sehr wechselhafter Intonation. Ja. Ist allerdings so, dass sie eines nie abgegeben hat. Das ist nämlich die Affinität zur KPÖ, die wechselhaft stark war, jetzt wieder stärker geworden ist in der letzten Zeit, im letzten Abschnitt. Das Wichtigste bei uns ist, also, oder ich sage es einmal von mir persönlich, also ich empfinde mich nicht als Journalist. Also auch unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen empfinden sich nicht so. Der Punkt ist der, dass wir allesamt in der Redaktion, also die ständigen Mitarbeiter, Aktivisten und Aktivistinnen sind gleichzeitig in verschiedenen Bewegungen, in verschiedenen, also von feministischen bis hin zu sozialpolitischen, kulturellen Bewegungen.
Und daraus ergibt sich auch die Motivation für den Streit. Das heißt, wir wollen den Leuten vermitteln, was wir in den Gebieten, wo wir uns beschäftigen, tun und warum es wichtig ist, dass es unterstützt wird. Das heißt, wir haben die Intention, diese Bewegungen, jetzt sage ich nicht Alternative, ich sage oppositionelle Bewegungen, zu fördern, zu stärken. Das Geschäftsmodell, was wir haben, ja, besteht darin, dass wir kein Geschäftsmodell haben. Das heißt, wir sind in Wirklichkeit eine Gruppe von Menschen, die seit es diese Monatszeitschrift gibt, also 10 Mädel im Jahr, völlig ehrenamtlich arbeiten. Also kein einziger Mensch von uns hat je ein Honorar für seine redaktionelle Tätigkeit bekommen, ebenso wenig die Autoren und Autorinnen. Also wir haben weit über 600 Autoren die für uns, und Autorinnen, die für uns geschrieben haben, von denen hat nie jemand einen Cent bekommen. Genauso die Fotografen, die Fotografinnen, die Karikaturisten und Karikaturistinnen, die Cartoonisten, Cartoonistinnen und so weiter, das arbeitet alles umsonst. Ja? Das ist auch
kostenlos.
Der Grund. Genau, wir arbeiten hoffentlich nicht umsonst, aber hoffentlich auch nicht vergeblich, ja. Sondern kostenlos. Ja. Die Hoffnung ist, dass wir uns früher oder später durch Erweiterung des Abostands mehr als nur erhalten. Tatsache ist, dass wir der KPÖ derzeit keinen Groschen kosten, weil wir uns in jeder Beziehung selbstständig erhalten. Und das verdanken wir der Zahlungsdisziplin der Abonnenten und Abonnentinnen. So viel zur Situation. Alles andere wird ja vielleicht noch in der Diskussion ein Thema sein.
Sonja, magst du uns ein bisschen was erzählen vom Tagebuch, wie bei euch gerade die Lage ist, welches Potenzial du für euch in Zukunft siehst? Und wenn du magst, kannst du auch was zum Mosaikblog sagen, den du ja mitgegründet hast.
Okay, ja, danke. Ich fange vielleicht ein bisschen grundsätzlicher an. Ich wollte euch erzählen, wie interessant es für mich war, den Titel dieser Podiumsdiskussion zu lesen, nämlich Alternativen zu Dichern, Fellner und Co. Hat mich schmunzeln lassen, weil es mich erinnert hat an einen Artikel, den ich mit Martin, den ihr vorher schon gehört habt, mit Martin Konecny, einen Artikel geschrieben habe, eben für diesen Mosaikblog, und zwar 2017. Das sind 8 Jahre mittlerweile ins Land gezogen, und ich habe mir den nochmal durchgelesen und bin drauf gekommen, dass sich eigentlich gar nicht so viel geändert hat seit 2017, beziehungsweise die Lage vielleicht sogar ein bisschen schlimmer geworden ist. Und was wir damals irgendwie beschrieben haben in diesem Artikel, halte ich nach wie vor für relevant und auch für aktuell, auch für eben uns linke Medienmacherinnen. Nämlich haben wir uns damals die Frage gestellt, wie können auch linke Medien dazu beitragen, dass sozusagen Eigentumsverhältnisse, Machtkonzentration und damit einhergehend auch schlechte Arbeitsbedingungen im Medienbereich umgestaltet werden und auch kritisiert werden können. Und jetzt ist es so, dass wir uns in Österreich im Medienbereich in einem Feld bewegen, wo diese Themen einfach nach wie vor sehr, sehr relevant sind. Also es gibt einige wenige, die im Medienbereich sehr viel Geld machen und der Großteil der Leute, die im Medienbereich arbeiten, eigentlich nichts davon haben oder sehr wenig, das heißt prekär beschäftigt sind, wenn sie überhaupt irgendwie beschäftigt oder angestellt sind. Und ja, fürs Tagebuch stellt sich diese Frage auch. Wir hatten es von Anfang an eigentlich wirtschaftlich sehr, sehr schwierig. Deswegen ist es auch nach wie vor so, dass der Großteil unserer Autorinnen, kann man sagen, ohne Honorar für uns schreibt und dass auch der Großteil der der Autorinnen quasi dieses Projekt trägt. Also dass wir auch auf Autorinnen angewiesen sind, die tatsächlich kein ja, Honorar nehmen müssen oder können, sich es leisten können, weil sie woanders angestellt sind und nicht vom Journalismus leben. Und gleichzeitig ist es uns wichtig, dass wir jene Leute honorieren für ihre Beiträge, die eben tatsächlich vom Journalismus leben. Aber man muss einfach ganz faktisch festhalten, dass es dieses Projekt Tagebuch so in dieser Form nicht geben würde, wenn wir alle Autorinnen bezahlen würden. Und ich glaube, das ist halt auch eines der Grundprobleme, ja? Dass sich linke Medien ständig dazwischen bewegen in diesen Feldern. Man hat eigentlich Ansprüche an gute Entlohnung, man hat Ansprüche eigentlich auch an gute Arbeitsbedingungen. und gleichzeitig wird es einem aufgrund der österreichischen Medienlandschaft wahnsinnig schwer gemacht, diesen eigenen Prinzipien auch zu folgen. Und ich glaube, das ist was, ja, worüber wir irgendwie auch mehr reden müssen und was, glaube ich, nach wie vor auch ein Problem ist.
Ganz wichtige grundsätzliche Dinge hast du angesprochen. Während das Mikrofon noch überwandert zum Loren, wollte ich sagen, wir haben eigentlich genau an diesem Ort vor 7 Jahren das Bündnis Alternativer Medien gegründet, wo die Anschläge dabei sind, Radio Orange, die Volksstimme, der Augustin. Und ich habe auch in Vorbereitung auf dieses heutige Treffen mal so durchs Internet gebraust. Und ich muss auch sagen, wir diskutieren immer wieder dieselben Themen. Ja? Das sind auch wirklich diese Frage, warum können wir nicht Menschen für ihre Arbeit entlohnen? Warum wird so viel Fördergeld, insbesondere in Österreich, in Strukturen gesteckt, was ja auch in eurem Artikel rauskam? Das heißt also, die Menschen, die die Arbeit machen, bekommen dafür gar nichts, aber irgendwo gibt es Verlagsstrukturen, wo Menschen sehr, sehr reich werden, weil wir in Österreich die kuriose Situation haben, dass der Boulevard, wie man in England sagen würde, die Gutter Press, finanziert wird vom Ministerium. In Berlin ist die Situation wahrscheinlich viel, viel besser und Loren kann uns etwas davon erzählen.
Vielleicht erstmal dazu, also ich glaube, ich bin hier der einzige Vertreter von einer deutschen Publikation, deshalb ist auch unser Ausgangsszenario ein bisschen anders. Aber ich würde sagen, die Grundüberlegung hinter der Gründung von Jacobin, also ich vermute, die meisten hier wissen das, aber falls nicht, Jacobin ist ja eine amerikanische Zeitschrift, die 2011 gegründet ist. Und wir haben letztendlich 2020 eine deutschsprachige Ausgabe gegründet, nachdem wir für kurze Zeit versucht haben, einen kostenlosen Blog zu betreiben, der ziemlich schnell gescheitert ist, unter anderem, weil wir verstanden haben, dass wenn man nichts verkauft und kein Produkt anbietet, man schwer Geld von den Lesern verlangen kann. Also es gibt einen ganz winzigen Anteil einer Leserschaft, die dann bereit ist, 5 oder 10 Euro im Monat zu spenden, aber ohne Paywall oder ein gedrucktes Produkt stoßt man ziemlich schnell an seine Grenzen, weshalb wir jetzt seit 2020 viermal im Jahr dieses Heft produzieren, veröffentlichen dazu mehrere hundert Artikel online jedes Jahr kostenlos, aber dieses Produkt, also dieses kaufbare Produkt bildet die Basis, auf der wir arbeiten können. Und die Überlegung dahinter war tatsächlich, dass es in Deutschland, Verzeihung, wenn ich das falsch einschätze, aber mein Eindruck ist, dass es eine relativ größere linke Medienlandschaft gibt in Deutschland als in Österreich. Das Land ist ja auch die DDR ist ja auch ein größeres Land. Wir stellten aber fest, dass die meisten, nicht alle natürlich, aber die meisten linke Zeitschriften und auch linken Verlage in Deutschland schrumpfen. Die Leserschaft schrumpft und die Verlage schrumpfen, weil oft das Modell, das Geschäftsmodell seit Jahrzehnten nicht mehr aktualisiert wurde. Und weil seit der Entstehung der Linkspartei durchaus neue Subventionsmöglichkeiten entstanden sind, die aber nicht unbedingt zu einer Innovation führen in dem betrieblichen Ablauf, sondern vielleicht auch eher das Gegenteil bewirken, dass der Druck, neue Einkommensmöglichkeiten herauszusuchen, eher gemindert wird. Deshalb wir uns entschieden haben, bewusst eine finanziell unabhängige Zeitschrift zu gründen. Wir haben dafür einen eigenen Verlag gegründet, alle unsere Ersparnisse sozusagen zusammengelegt, aus der Überzeugung, es braucht einen neuen linken Impuls, der nicht vom Tropfen von irgendwelchen Stiftungen lebt, weil das auch erhebliche Auswirkungen hat auf wie man arbeitet. Dann werden so Förderungszyklen auf einmal sehr wichtig. Oft kann man dann auch gar nicht mehr so richtig verkaufen, weil man das Geld von irgendeiner Institution bekommt, die unter anderem verlangt, dass man dann gar nichts verkauft. Weshalb wir tatsächlich ein ziemlich klassisches Geschäftsmodell haben. Wir haben inzwischen auch, also am Anfang haben wir alle ehrenamtlich gearbeitet, inzwischen können wir tatsächlich ein paar Leuten bezahlen. Ich bin noch ehrenamtlich, aber die Mehrheit unserer Redakteure sind inzwischen nicht besonders gut, aber bezahlt, so dass sie damit davon leben können, weil wir überzeugt sind, dass das eine Langfristigkeit nicht garantiert, aber zumindest wahrscheinlicher macht. Weil, wie jetzt die letzten paar Jahre in Deutschland auch gezeigt haben, wir vom Anfang an der Meinung waren, die politische Linke in Deutschland steht vor gravierenden Umbrüchen. Die politischen Widersprüche wurden noch nicht herausgearbeitet und werden nochmal ans Tagelicht sozusagen treten. Das tun sie jetzt Und unsere Mission oder unsere Hoffnung ist, dass wir in dieser Zeit von Umbrüchen und erstmal wahrscheinlich eine Reihe von Niederlagen in der Lage sind, eine gewisse grundsätzliche sozialistische, marxistische Perspektive aufrechtzuerhalten und die hoffentlich unter einer neuen Generation, aber auch unter alten Generationen, wir wollen über die Generation hinweg, aber mit einem anderen Look und einem anderen Auftreten und auch diese Unabhängigkeit da wieder populärer machen in Zeiten, wo die Linke leider sich eher in der Defensive befindet.
Jenny, wenn du gedacht hast, du würdest in der Vorstellungsrunde wieder als Letzte drankommen, falsch gehofft. Bitte erzähle uns, wie es mit dem Augustin aussieht, der ja ein ganz eigenständiges Geschäftsmodell hat als Straßenzeitung. Und wenn ich raten dürfte, glaube ich, war Corona auch so ein bisschen eine Schwierigkeit für euch. Sag mal, wie es bei euch aussieht oder wie es auch bei dir aussieht.
Ja, beim Augustin haben wir natürlich die spezielle Struktur, dass wir eben einerseits ein Medium sind, andererseits aber auch ein Sozialprojekt. Das heißt, also wir sind jetzt nicht nur dafür verantwortlich, dass eben eine Zeitung erscheint und journalistische Beiträge entstehen und so weiter, sondern wir haben auch rund 400, 500 Verkäuferinnen und Verkäufer, für die wir auch verantwortlich sind. Also, und das hat eben, du hast schon Corona erwähnt, uns war wirklich große Schwierigkeiten gestellt, natürlich, dass man dann, also der Augustin durfte auch in den ärgsten Lockdowns weiterhin auf der Straße verkauft werden, aber natürlich war auf der Straße voll wenig los und viele Geschäfte geschlossen und so weiter. Also wir haben damals ganz kurzfristig eben verschiedene Sachen aufgestellt, um eben zu Geld zu kommen, eben Crowdfunding, dann Soli-Abos und so weiter. War sehr, sehr aufwendig für uns, aber wir sind über die Corona-Zeit dadurch halbwegs gut drüber gekommen. Wir mussten aber auch sehr, sehr viel leider einsparen. Also wir haben das Radioprojekt und das Fernsehprojekt leider beendet und so weiter und so weiter. Aber im Moment ja, geht es uns relativ gut. Vielleicht ein bisschen auf die Geschichte des Augustin zu kommen. Also es ist von Anfang an also so gewesen, Augustin wurde 1995 gegründet, nach Vorbild hauptsächlich auch englischer oder auch amerikanischer Straßenzeitungen. Big Issue zum Beispiel, ja. Und es war von Anfang an so, also dass die Zeitung ist damals, glaube ich, um 20 Schilling verkauft worden, 10 Schilling. Also die Verkäufer und Verkäuferinnen haben sie um 10 Schilling eingekauft und konnten sie um 20 Schilling verkaufen. Und es waren eben tatsächlich eben damals Obdachlose, hauptsächlich Männer, die halt auch so diesem Klischee ein bisschen entsprochen haben, vom Sandler halt auch. Und es ist jedenfalls über die Jahre ein großer Erfolg geworden und das sind also wirklich pro Ausgabe, wir erscheinen eben 14-tägig, also zuerst einmonatlich erschienen, dann später 14-tägig, also ungefähr 40.000 Stück pro Ausgabe, mittlerweile sind wir bei leider sehr viel weniger und es war aber von Anfang an so, dass die Gründer gesagt haben, Arbeit muss bezahlt werden. Also es ist von Anfang an, die Beiträge, die Fotos, Grafiken sind bezahlt worden. Und dadurch, dass wir das Medium gewachsen ist, war es dann auch irgendwann möglich, Leute einzustellen. Also zuerst Sozialarbeiter, mittlerweile dann auch Redakteure. Mittlerweile sind wir ungefähr 14 Personen, die alle in Teilzeit angestellt sind. Und insofern ist es halt, ja, es ist ein bisschen anders vielleicht als bei anderen kleinen linken Medien, dass wir halt schon auch, es ist nicht freiwillig, also es ist freiwillig, macht man mit, aber es ist nicht nur Ehre, obwohl es eine Ehre ist, für den Augustin zu arbeiten. Und wir haben in den letzten, ich würde mal sagen, mindestens 10 Jahren, 15 Jahren, uns auch im Kopf ein bisschen ändern müssen, nämlich wie kommen wir zu dem Geld, um das Ganze am Laufen zu halten. Und unter anderem gab es eben auch, gibt es immer wieder Aufrufe zu Spenden, und also das ist ein wirklich großer Teil davon, von unserem Budget. Wir haben jetzt gerade ein Crowdfunding für die VerkäuferInnen, also für den Krisentopf, beendet erfolgreich. Und wir haben heuer also erstmals auch ansuchen können für die Medienförderung. Also da waren, da der Augustin jahrzehntelang ausgeschlossen, weil das waren nur für Tages- und Wochenzeitungen. Und zusammen mit anderen Zeitschriften haben wir eben auch uns getroffen zu einer Enquete, glaube ich, im Ministerium von der Ministerin Raab. Und jedenfalls ist dann auch dieses neue Medienförderungsgesetz ein bisschen verändert worden. Und eben so, dass aber leider der Augustin die allereinzige Straßenzeitung ist, die diese Förderung kriegt, weil das hängt von den fix Angestellten in der Redaktion ab. Und je mehr Angestellte ein Medium hat, desto mehr Förderung kriegt es. Also, ja. Also von dem her haben wir jetzt einfach verschiedene Fördermöglichkeiten. Aber ja, es ist nicht einfach, sagen wir mal so.
Es ist nicht einfach, du hast gerade die Rahmenbedingungen noch angesprochen, unter denen Medien arbeiten müssen. Das führt mich dann vielleicht zu Uli. Uli, Radio Orange ist Wiener Community Radio und Teil des Freien Rundfunks. Wer das nicht weiß, das ist eine eigene gesetzliche Sparte neben dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dem kommerziellen Rundfunk, der sozusagen auch einen eigenen Ehrenkodex hat. Und ich würde jetzt kurz ein Stück vielleicht daraus vorlesen, weil es so ein bisschen nach das Spannungsfeld benennt, in dem sich Radio Orange befindet. Und zwar, freie Rundfunkveranstalterinnen wie Radio Orange geben allen Personen und Gruppen innerhalb des gesetzlichen Rahmens die Möglichkeit zur unzensierten Meinungsäußerung und Informationsvermittlung. Damit ist eine bestimmte Neutralität angesprochen, sozusagen nicht nur linke Leute. Nächster Satz ist allerdings, Vorrang haben dabei soziale, kulturelle und ethnische Minderheiten sowie Personen und Gruppen, die wegen ihrer gesellschaftlichen Marginalisierung oder sexistischen und rassistischen Diskriminierungen in den Medien kaum oder nicht selbstbestimmt zu Wort kommen können. Damit ist jetzt ein Spannungsverhältnis. Also einerseits müssen alle zu Wort kommen können, andererseits muss man sich auch für bestimmte Leute mehr einsetzen. Wie handelt Radio Orange dieses Spannungsverhältnis aus?
Ja, danke für diese Frage. Vielleicht zurückkommend, 100 Jahre Radio, wer sich erinnert, das Radio ist entstanden aus der Kriegsforschung und hat sozusagen die interessante Dynamik in der Schwesternschaft oder Enkelinnenschaft zu den an Social Media. Also auch das Internet ist ja eine Erfindung der Kriegsindustrie und hat dann sozusagen in der Kommerzialisierung des Mediums erst sozusagen den zivilen Ausgang gefunden. Die Community-Radio-Bewegung ist eine, wie soll man sagen, im Herzen verwandt mit der Arbeiter-Radio-Bewegung ganz des Beginns. Das heißt, die Brechtsche Radiotheorie, jeder Hörer, jede Hörerin soll auch zur aktiven Senderin werden. Das war die Grundidee, und am Anfang war das Radio ja noch ein Bastelgerät, wo Menschen sozusagen ohne Batterie in verschiedenen Keksdosen und so weiter ihre Empfangsgeräte basteln konnten, bevor sich die große Radioapparatindustrie draufgesetzt hat. Das heißt, am Anfang war es frei. Am Anfang war die Idee, dass Menschen, so vielleicht wie es der Mirko auch gemeint hat, gar nicht professionelle, wie soll man sagen, BerufsständlerInnen sind, sondern eben im Unterschied zu dem Journalismus als oder das journalistische Produkt als Ware eher die Notwendigkeit an demokratiepolitischer Korrespondenz für jede und jeden. Und wir wissen natürlich, dass sich das unendlich verändert hat im Spätkapitalismus, umso unangenehmer. Wir Linken labern euch auch mit den Abos an, also es ist wahnsinnig traurig alles. Einerseits, zweitens möchte ich als zynische Wienerin sagen, die Jammerei hängt ja mir völlig zum Hals heraus. Jede greift zu den Scheißblättern im öffentlichen Raum oder jammert über den ORF, um dann festzustellen, ups, da gibt es ja noch andere. Also ich habe dieses Jammern satt und freue mich auf alle, die ganz aktiv sich selbst einbringen und die bereit sind, ein Radio zu hören, das jede Stunde ganz was anderes sendet. Zum Beispiel Musiksendungen aus dem Häfen für Leute, die Serbisch sprechen. Oder zum Beispiel Radio im besten Alter, wo wir unter da hören, wo es mir persönlich die Haare aufstellt. Ist aber so. Ja? Dann haben wir Jugendradio von nicht privilegierten Kids, die zum Beispiel nicht nur einsprachig sind und auch nicht ausschauen wie ich. Ja? Ja, also was will ich damit sagen? Es ist sehr heterogen und als sich die freie Radiobewegung im Widerstand zum ORF-Monopol, wir dürfen nicht vergessen, die Kritik am Rotfunk kam ja nicht nur von einer Seite, sondern auch von denen, die fanden, dass das gar nicht rot ist, sondern Bullshit. Und dementsprechend gab es sehr, sehr viel auch an illegaler Radiopiraterie ab den 70er Jahren. Ja, also auch in diesen gemütlichen Ländchen gab es das. Und weil wir so klein sind, ist es auch so lustig bei uns. Das heißt, man kann dann auch sogar was ändern und zwar relativ schnell, aber wie gesagt, mit dem Jammerton im Hintergrund erzeugt sich da kein starker Sound, sondern das wird dann immer so ein bisschen, wie soll man sagen, Tragik. Okay, was will ich sagen? Als das Radio Orange vor 26 Jahren frisch gegründet wurde und ich sehe hier auch einige Aktive vom Radio, zum Beispiel die Eva oder auch den Christian Berg, die hier sehr, sehr viel geschaffen haben. Es ist ein Radio, das sozusagen nicht top-down organisiert ist, sondern wo sich sehr verschiedene Menschen engagieren. Und früher haben die, die das Radio gegründet haben, natürlich auch die Radioplätze besetzt. Heute haben wir an die 220 Sendereien, das heißt so viele Sendungen wie noch nie. Und dementsprechend braucht es ein basisdemokratisches oder ein demokratisch gewähltes Programmgremium, wo sich alle fünfmal im Jahr oder viermal im Jahr Radio-Menschen versammeln, um die Audiobeiträge, die eingeschickt werden, anzuhören und zu sagen, hey, gibt's das schon? Braucht es da eine Verbesserung? Ist das ein spannendes Programm? Und ich sage hier ganz zynisch und ganz ernsthaft trotzdem, wir haben genug Content an traurigen alten weißen Männern mit ihren Schallplatten. Das ist genug. Wir freuen uns über Audio-Content, der politisch ist, der queer-feministisch ist. Da ist ganz viel Luft nach oben. Und natürlich freuen wir uns auf die vielen Vielsprachigen, zumal wir festgestellt haben, und dann bin ich wieder beim Bitteren, wie gesagt, auch ich gehöre dieser, wie soll man sagen, manisch-depressiven Kultur an. Wir hatten noch vor ein paar Jahren 25 verschiedene Sprachen on Air, jetzt haben wir 17 verschiedene Sprachen on Air. Was bedeutet das? Das Ehrenamt muss Mensch sich verdammt mal auch leisten können. Und dann gibt es Menschen, die fangen an mit großer Lust und großem Enthusiasmus auf Farsi oder auf Russisch oder auf Spanisch und irgendwann geht einer die Luft aus und macht halt wieder das, was sie machen muss, nämlich Taxi fahren oder sonst irgendein Ding, um sich am Leben zu erhalten. Also wir haben alles bei uns, Profi-Journalistinnen, die bei uns senden, wie auch Kinder, die noch nicht alphabetisiert sind, blinde Menschen und ganz, ganz unterschiedliche Qualitätslevels. Ja, und mir gefällt nicht immer alles und das ist auch gut so als Chefin.
Danke, Uli. Ganz, ganz viele wichtige Stichworte. Das ist ein Applaus wert. Ich greife nur ein paar Punkte raus. Was unsere Medien so ausmacht, ist ja auch die hohe Qualität des Publikums. Und ich sehe auch heute hier zum Beispiel Vertreterinnen der Frauensolidarität und anderer Magazine, die alle eingeladen sind, sobald sie ein Statement machen möchten oder eine Frage stellen möchten, das auch zu tun. Wir haben die Hälfte unserer Diskussionszeit hier in der Schwitzhütte hinter uns und werden jetzt in offener Runde über Politik reden. Und das möchte ich einleiten mit einer Beobachtung, die mich persönlich auch bedrückt. Morgen sind Wahlen in Ostdeutschland. Die AfD plakatiert mit Sonne, Sonne, Remigration. Ende des Monats September wird es eine Nationalratswahl in Österreich geben, wo auch zu befürchten steht, dass rechtsextremistische Deutungsmuster gewählt werden. Ich möchte jetzt gar nicht über die Sache selber reden, sondern darüber, dass ich glaube, einer der Gründe dafür, dass diese Deutungsmuster so populär sind, ist eine mediale Phalanx. Das heißt, die Mainstream-Medien in Deutschland und Österreich, die stellen sich in eine Reihe und auf einmal heißt es dann in der Kronenzeitung Asylkrise, jetzt haben die Leserinnen das Wort, ganz interessant, was jetzt getan werden muss. Die Bild-Zeitung titelte einfach mit dem Wort endlich. Ja, jetzt gibt es Hinrichtungsflüge nach Afghanistan oder wie man das dann auch genau labelt. Und es ist ganz schwer, dagegen vorzugehen und andere Deutungsmuster noch anzubieten. Jetzt in offener Runde, wer möchte etwas sagen zu dieser aktuellen Situation eines Rechtsrucks, über den wir übrigens auch seit zig Jahren schon schreiben und der sich immer weiter zuspitzt. Wie geht ihr da als... Du schaust... Loren, ich habe so das Gefühl, du meinst das sagen. Übrigens, wir hatten letztes Jahr in ähnlicher Runde die Diskussion, da war eine Vertreterin von Telepolis da, das heißt, wir haben immer also eine deutsche Quotenperson. Dieses Jahr bist du da.
Schön.
Ja,
bitte. Mich würde interessieren, wie man vor allem damit umgeht, wenn die Linke einstimmt. Also wenn man dann halt Figuren wie Wagenknecht hat, die... Das einen dann noch schwerer machen.
Ich meine, ich glaube, grundsätzlich fand in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren, weiß was ich genau, eine diskursive Verschiebung, dass Verteilungskämpfe nicht nur zwischen unten und oben, sondern auch von, ja nicht zwischen links und rechts, aber zwischen Einheimischen und Ausländern gedeutet werden. Also Verteilung, also ist herrscht inzwischen eine Denkweise, dass Verteilungskämpfe ein Nullsummenspiel sind und das macht es natürlich für die Rechten leichter, auf jeden Fall. Ich glaube aber schon, dass das auch nicht verstanden werden kann, obwohl es schwierig ist, weil sowohl Deutschland als auch Österreich da eher die Ausnahmen sind, aber wir hatten in den 2010ern einen linken Aufbruch europaweit, mit natürlich ein paar Ausnahmen, und das Scheitern dessen ist, glaube ich, schon essentiell zu verstehen, warum wir jetzt sind, wo wir sind. Das heißt nicht, dass Wagenknecht keine Schulden mitträgt oder dass die bürgerlichen Medien nicht eine große Mitschuld tragen, aber letztendlich denke ich, dass wir bei uns Linken anfangen müssen, aufzuarbeiten, dass wir vor 8 Jahren nicht geliefert haben. Also wir hatten 2015 einen Moment, wo sowohl, also wenn man die sogenannte Flüchtlingskrise anguckt, wo eine breite Mehrheit, zumindest der deutschen Gesellschaft, quasi Willkommenskultur übte, und wir hatten nicht zufällig, oder doch vielleicht zufälligerweise, einen Moment, wo Syriza an die Macht kam in Athen und letztendlich das gesamte Projekt gescheitert ist. Und ich glaube, seitdem ist die europäische Linke nicht wirklich glaubwürdig, weil wir eigentlich keine Antwort haben, was ist da schiefgelaufen und was würden wir nächstes Mal besser tun. Das ist nicht der Grund für den Rechtsruck per se, aber ich glaube, es ist ein Grund, warum wir nicht im Moment in die Offensive kommen können und warum dadurch das Feld offen gelassen wird für diese andere Deutungen, nämlich Verteilungskämpfe finden nicht mehr zwischen oben und unten statt, sondern zwischen denen da auf der Seite und hier auf unsere Seite. Und ich glaube, Wagenknecht ist, muss man leider zugeben, wahrscheinlich die begabteste Politikerin Deutschlands, und sie hat das verstanden und also sie benutzt es auf eine, finde ich, ich möchte fast sagen, widerlichen Art und Weise, machtpolitisch, weil sie halt gesehen hat, wie der Diskurs sich verschiebt. Und während viele Linke sich einfach gar nicht darauf eingelassen haben und neue Antworten entwickelt haben, hat sie dann halt eine rechte Erzählung übernommen, um da ihr eigenes Projekt nach vorne zu forcieren. das hat nochmal diese Rechtswende vielleicht beschleunigt. Aber ich befürchte, dass wir, auf der linken Seite, wenn ich jetzt Deutschland angucke, Österreich kenne ich mir nicht so gut aus, dass wir bis heute eigentlich keine gute Antwort darauf gefunden. Und das macht mir halt große Sorgen, weil wir werden schon morgen Horrorszenarien sozusagen erleben in Thüringen und Sachsen. Wahrscheinlich auch eine Linke, die in Sachsen gar nicht mehr im Landtag vertreten ist. Und da denke ich, müssen wir von vorne anfangen, unsere Hausarbeit machen. Wieso konnten wir in den letzten 8 Jahren eigentlich keine, nicht nur neue Erzählung entwickeln, weil finde ich viel zu oft die linke Politik auf wir haben halt die falsche Erzählung reduziert, sondern wir haben keine machtpolitischen Optionen entwickelt, weil wir uns auch mit gewissen unangenehmen Realitäten nicht auseinandersetzen wollten, wie zum Beispiel die Europäische Union lässt unsere Art von Politik nicht gerade zu und wir haben keine Antwort darauf, wie man damit umgeht. Und das hat uns halt hilflos gelassen und leider den Rechten das Feld überlassen.
Lea?
Ja, ich wollte ergänzen grundsätzlich, dass wir uns selbst anschauen, was wir als Linke versäumt haben und wo wir versagt haben. Und gerade wenn es um den rassistischen Diskurs geht, da denke ich, dass ganz stark dazu beigetragen hat, dieses Ausspielen von Identitätspolitik auf der einen Seite und sozialer Gerechtigkeit auf der anderen, dass sich der Linke weltweit überall quasi dieses Spiel begeistert mitgespielt haben und gesagt haben, ja, also hören wir doch auf mit dem ganzen Firlefanz, es geht hier um soziale Gerechtigkeit und nicht um Antirassismus oder Feminismus, das geht alles zu weit und das ist hier liberaler Scheiß und wir müssen uns einfach auf unser Kernanliegen besinnen, das dann aber auch nicht getan haben, also nicht über Vermögensverteilung und soziale Gerechtigkeit wirklich geredet haben, sondern sich verbissen haben in einem Kampf gegen eine vermeintlich bloß neoliberale Identitätspolitik und damit weite Teile der Linken vergällt haben, ja, und zu einer Spaltung beigetragen haben, die jetzt dazu führt, dass wir eben als Linke zunehmend bedeutungslos werden und diesem Rechtsruck nichts entgegensetzen und das dann noch verstärken, indem wir sagen, ja stimmt, wir haben nicht, uns nicht genug um die islamistischen Terroristen gekümmert, jetzt hauen wir da auch noch drauf und plädieren für schnelle Abschiebungen.
Ihr habt jetzt beide durchaus auch zu Recht irgendwie sozusagen viele Probleme betont. Sonja, du hast letztens im Tagebuch in einem Artikel eine durchaus auch optimistischere Position vertreten, nämlich, was man zumindest einem froh stimmen kann, war, glaube ich, deine Formulierung, dass im Superwahljahr in Österreich linke Positionen, Andreas Babler, KPÖ, sozusagen wesentlich mehr Raum einnehmen. Sozusagen, wie stehst du zu dem Ganzen?
Gib uns Hoffnung.
Ja, hey, noch dazu, weil meine vorige Wortmeldung so negativ war, habe ich das Gefühl, muss ich jetzt ein bisschen positiven Spirit hier reinbringen. Naja, vielleicht, weil ihr auch in der Vorstellung Mosaik angesprochen habt und ich auch vorher schon diesen Artikel erwähnt habe, so ein bisschen den Unterschied auch aufzuzeigen zwischen Mosaik, was Mosaik damals wollte, was heute passiert ist und wie das mit dem Tagebuch aussieht. Also Mosaik hat sich ja 2015 gegründet als Online-Blog und damals war halt diese Vorstellung auch vor dem Hintergrund Griechenland und auch einige linke, linkspopulistische Bewegungen, die auf dem Vormarsch waren, dass man sowas in Österreich auch braucht oder installieren sollte. Also das heißt, das Medium eigentlich mehr oder weniger verwendet als Ausgangspunkt für die Schaffung oder Gründung eines linken Projekts, einer Partei und so weiter. Das war damals die Idee. Und ich würde meinen, dass wir damit jetzt auch nicht so unerfolgreich waren. Das ist vielleicht das Positive. Nämlich gab es dann sehr wohl linke Organisierungsprozesse. Vielleicht können sich einige von euch daran erinnern. Es gab Aufbruch damals als linke Organisation. Und aus diesen Erfahrungen, dass Linke sich zusammenschließen können und sich organisieren können, ist schon, würde ich meinen, einiges Positives entstanden und kann man vielleicht auch in Bezug setzen zu jetzigen linken Parteien, KPÖ und so weiter, die jetzt da auch Erfolg haben. Also da hat sich schon einiges getan in den letzten Jahren. Und vielleicht kurz zum Tagebuch, weil ich darüber jetzt noch nicht so viel gesagt habe, da würde ich unsere Rolle doch etwas anders definieren und auch anders definieren, als vielleicht einige von euch arbeiten.
nämlich ist das Tagebuch, hat sich das Tagebuch jetzt nicht einer bestimmten Partei verschrieben oder vielleicht auch nicht mehreren linken Parteien verschrieben, um diese zu unterstützen, sondern geht es uns eher darum, dass wir Parteien, unter anderem auch linke Parteien, kritisch beobachten. Und dass es für die Leserinnen auch insofern interessant ist, dass sie nicht nur in ihren eigenen Einschätzungen, Meinungen bestätigt werden die ganze Zeit, sondern dass sie da auch einiges zu lesen bekommen, das für sie irgendwie einen Erkenntnisgewinn bringt und für sie irgendwie Neues und vielleicht auch Selbstverständlichkeiten ein bisschen so in Frage gestellt werden. Und weil du das angesprochen hast, Lea, mit der Neutralität oder Objektivität, das bedeutet aber nicht, dass man deswegen irgendwie keine Positionierung hat oder keine Haltung. Also es geht schon sehr wohl darum, dass man bestimmte Themen aufgreift, weil die in den bürgerlichen Medien falsch bearbeitet werden, also politisch falsch, weil sie zu wenig vorkommen. Und insofern geht es darum, auch mit diesem Mythos der Objektivität so ein bisschen zu brechen und sehr wohl eine Haltung einzunehmen und gleichzeitig, und das würde ich meinen, um jetzt vielleicht so ein bisschen eine Werbeeinschaltung auch zu machen, nochmal fürs Tagebuch, zeichnet uns aus, und das merken auch alle, die dieses wunderschöne Heftel in die Hand nehmen, dass man mit diesem Mythos der Objektivität brechen kann und gleichzeitig urschöne Sachen auch produzieren kann. Also sorgfältig recherchierte Texte, gut geschriebene Texte, Printmedium, auch mit Fotos und Illustrationen und so weiter. Also das ist auch kein Widerspruch, dass man sich da klar sozusagen politisch auch irgendwie positioniert und aber gute, schöne Dinge auch für Leserinnen sozusagen produziert. Das wäre auch nochmal mir wichtig zu sagen.
Darüber sollten wir unbedingt auch noch reden. Also gar nicht für diese Frustgeschichte. Es macht ja auch wahnsinnig Spaß, Medienarbeit, nicht wahr? Und auch eben habe ich schon mal das Publikum versucht einzubeziehen. Bei Skook ist es zum Beispiel so, unter kontakt.skook.at kann man Artikel hinschicken und wir bearbeiten das als Redaktion und bieten diese Solidarität einer Redaktion, dass man irgendwie einen Artikel nicht einfach nur so als einen Blog irgendwo rausschießt, sondern dass wir gemeinsam das abstimmen. Und das ist auch, finde ich, in unserer heutigen Medienwelt durchaus noch etwas, das eine, wie soll ich sagen, Freude, einen Rausch erzeugen kann. Aber komme ich zurück zum Unangenehmen, und da schaue ich dich jetzt schon ein bisschen an, Mirko. Wir müssen in Österreich feststellen, dass es sehr wohl linke Projekte gibt, dass ein Andreas Babler die SPÖ übernommen hat mit einem prononziert linken Programm, dass die KPÖ erstaunliche Erfolge in den letzten Jahren hatte. Aber in diesem Wahlkampf bricht das alles mal wieder an der Fiskalpolitik in meiner Wahrnehmung zusammen. Es gibt eine überwiegende Mehrheit an Parteien, die sagen, keine neuen Steuern. Ja? Und dann ist linke Politik mehr oder weniger fast unmöglich. So, das wäre jetzt mal so eine These. Was sagst du dazu?
Die Frage habe ich nicht ganz verstanden. Was weißt du jetzt, alle sind gegen neue Steuern und die linke Politik beißt sich die Zähne dran aus?
Ja, genau. Wir schaffen keine Mehrheit gegen diese simple Message, die wir auch in einer Phalanx von Medien, kleine Zeitung, Presse, Standard, überall gesagt, naja, wir sind in einem Hochsteuerland, es wird viel zu viel Geld vergeudet und so weiter und so weiter. Und linke Politik geht halt eben nur, indem man halt über Umverteilung redet, das ist nicht wahnsinnig populär.
Ja, genau. Genau so ist es ja. Also die KPÖ hat ja als eines ihrer, wie könnte ich das sagen, ständigen Slogans, ja genau die Slogans rund um die Umverteilung von oben nach unten. Ja, das ist das eine. Aber das, ich möchte auch das anknüpfen, was du vorher gesagt hast, dein Entsetzen über den Aufbruch der Rechtsextremen. Ich glaube, da haben wir allesamt als Linke schon irgendwie ein Problem. Das Problem ist besteht darin, dass sehr häufig die Kritik am Rechtsextremismus oder das Abarbeiten am Rechtsextremismus getrennt wird von der Kritik an der liberalen Struktur, politischen Struktur in Österreich oder anderswo, ist wurscht. Ja. Das heißt, wer vom Neoliberalismus oder von der Übernahme neoliberaler Dogmen durch die herrschenden Parteien, egal ob sozialdemokratisch, konservativ oder sonst wie, nicht reden will, ja, dem bleibt halt dann eigentlich das Entsetzen über den Aufbruch der Rechten. Weil eine der Kernstrategien der Ultrarechten ist ja, anzuknüpfen an den sogenannten Defiziten und diese Defizite abzulagern auf die Politik, die allgemeine und sich selber als die Führenden im Widerstand darzustellen. Ich gebe ein konkretes Beispiel, ein österreichisches. Der Kickl hat sich gemausert von einem Bekämpfer der Neutralitätspolitik zum Schutzengel der Neutralität. Brauche ich jetzt da in der Runde nicht belegen, das ist alles klar. Ich weise nur darauf hin, dass Kickl seinerzeit gemeinsam mit der ÖVP vor einigen Jahren beschlossen hat, das Gesetz, das es ermöglicht, den NATO-Truppen durch Österreich durchzuziehen, fein zu übernachten, gut zu essen und den Luftraum zu nutzen und so weiter und auf Manöver zu ziehen, die sich allesamt gegen den Osten richten und so weiter und so fort. Und dieses Gesetz wurde gemeinsam von ÖVP und FPÖ beschlossen. Heute ist Kickl derjenige, der darüber nicht spricht. Er spricht über Neutralität auf Sonntagsreden. Und die Sonntagsreden, die sind auch ein Thema der liberalen Politik. Die Neutralität wird hier verhunzt zu irgendeinem nichtssagenden Mythos. Ja? De facto wird sie Tag für Tag oder Monat für Monat durchlöchert. Also ich will das jetzt hier gar nicht aufzählen. Euch ist das alles wahrscheinlich besser bekannt wie mir selbst, ja, wenn ihr in friedenspolitischen Zusammenhängen arbeitet. Das ist die Tatsache, dass das geht von der Tatsache, dass die Rüstungsindustrie durch die Aufrüstungspolitik sich deppert verdient. Das geht bis zu der Tatsache, dass Österreich einbezogen wird in das Sky-Shield-Projekt. Das geht bis zur Fütterung des Krieges in der Ukraine durch die ganze EU. Und die EU befindet sich auf Kriegskurs. Die EU ist auf Kriegskurs. Aber das kommt in der Öffentlichkeit nicht durch. Natürlich liegt es an den Medien. Aber haben wir als Linke genug getan, um diese Tatsache, dieses Kriegskurses genügend zu reflektieren, was das eigentlich heißt, genügend unter die Leute zu bringen, was das für alle heißt, weil diejenigen, die betroffen sein werden, wenn genau auch, nicht nur wir, sondern also unsere Leserinnen, das werden in erster Linie diejenigen sein, die auf die geschossen wird und die selber schießen müssen. Ja. Also der Punkt ist der, auf den ich kommen will, das ist der, dass wir zum Beispiel in der Volksstimme-Redaktion unsere ganz wichtige Aufgabenstellung in der nahen Zukunft jetzt sehen, also in der nächsten Zukunft. Wir müssen uns mit Fragen von Krieg und Frieden auseinandersetzen, stärker als je zuvor. Ich sage jetzt zum Abschluss nur noch einen kleinen Gedanken. In dem Buch, also der österreichische Autor Stefan Zweig hat den Kriegsausbruch zum Ersten Weltkrieg erlebt in Salzburg. Da war er im Juni irgendwo auf einer schönen Terrasse, hat Kaffee geschlürft, hat sich gut gehen lassen, so wie viele, viele andere. Und da ist die Nachricht gekommen vom Attentat auf den Kaiser-Nachfolger. Ja. Und dann schreibt er ganz verblüffend, komisch, kurze Aufmerksamkeit bei allen. Ja, und dann hat die Musik schon wieder weitergespielt und das war eigentlich den Leuten ziemlich wurscht. Man hat die Zeichen der Zeit nicht verstanden. Und genau in der Situation sind wir heute. Die Zeichen dieser Zeit zu verstehen, ist, glaube ich, eine der wichtigsten Anliegen, die jegliche linke und humanistische Publizistik sich also als auf die Agenda schreiben sollte.
Uli, bitte.
Ich möchte, also das ist jetzt natürlich ein smoother Übergang zu dem, was ich sagen will, nämlich ich vermisse in Österreich eine inhaltlich harte, differenzierte Debattenkultur, sowohl in den NGOs als auch innerhalb der politischen Parteien, als auch innerhalb der verschiedenen Medien, da schließe ich sogar Radio Orange natürlich nicht aus. Das heißt, wir verwechseln sehr gerne Beziehungskultur mit sachpolitischen Fragen. Ich denke, das Dilemma ist, dass wir dann eben auch immer in diesen kriegsdystopischen Aspekten drinnen stecken, ist, dass wir das Streiten inhaltlich vielleicht nie gelernt haben in einem K&K-Mief, wo wir sozusagen erst körpersprachlich zur Untertänigkeit oder zu einem messiasartigen Rettungsepos auftreten. Das sind dann sehr oft Herren, die glauben, dass sie durch ihren Gegendiskurs, manchmal auch eine Dame, Frau Wagenknecht, irgendetwas per se herumreißen können und dabei aber vergessen, dass es um eine diskursive Praxis geht, auch um das andere zu hören. Es geht nicht darum, dass es eine richtige Wahrheit gibt, sondern dass wir aufgrund der verschiedenen Interessenslagen, auch der verschiedenen biografischen, klassenspezifischen, altersspezifischen, sexualpolitischen, körperpolitischen, begehrenpolitischen Aspekten miteinander sprechen und diese Unterschiede nicht zuschmieren, aber sie auch nicht skandalisieren, sondern uns versuchen zu verstehen. Da kann es auch zu Konflikten kommen, die wir dann inhaltlich herausarbeiten müssen und verschiedene Lösungen suchen müssen. So sehe ich Demokratie und wir haben heute auch auf einer medialen Perspektive das Like and Dislike. Wir haben das Schwarz, das Weiß, das entweder total Folgende oder den totalen Widerstand. Und das ist die Praxis einer Kriegslogik, die mich völlig ankotzt. Und wo ich auch sagen möchte, es geht auch ständig um dieses Medienframe. Denken wir daran, die Politik streitet. Denken wir, die Koalition im Konflikt. Na was denn sonst? Sollen sie es tanzen? Natürlich müssen wir diskutieren. Und das muss sozusagen Normalität sein und nicht Aufregung. Und diese Art von Bewirtschaftung von Emotionen treibt simpel denkende Menschen in eine apolitischen Verschiebung hinein, der nie apolitisch war, aber auf eine Wohlfühlscheiße rekurriert und das kann nicht Politik sein. Also ihr merkt, ich bin leidenschaftlich, aber auch intellektuell.
Zu Recht, danke Uli. Und ernsthaft nochmal, Diskurs heißt, Menschen aus dem Publikum dürfen was sagen, wir freuen uns darüber, damit wir nicht da enden, wo uns die Familie Butz hinbringt. XX Lutz, das große Möbelhaus, das gerade eine der größten Bodenversiegelungsaktionen Österreichs abzieht, macht sich ja so gerne lustig darüber, über unsere politischen Vertreter. Die meisten hier werden diese Werbung kennen, wo so getan wird, das sei ja alles nur Kindergarten. Und es gab einen gewissen Sebastian Kurz, die Älteren werden sich noch an ihn erinnern, der ja auch angetreten ist mit dem Spruch, hört's auf zu streiten, lasst uns endlich genau das machen, was ich will und die Leute, die mir das Geld geben. Ja, so nicht, meine Damen und Herren. Also, aber der Michi hat schon die nächste Impulsfrage, ja, meldet gerade.
Also gerne Wortmeldungen, nur kurze Vorwarnung, wir zeichnen es auf. Wir können es auch rausschneiden, wenn jemand nicht will. Ansonsten, hier hinten sehe ich es. Ja, sehr gut.
Danke, danke, danke. Das müsste reichen. Schau mal, wie lang das ist.
Wenn ihr das nach vorne reichen könntet. Tasche. Und dein Fuß. Und das Hesselbein. Jetzt geht's los. Okay, logistische Herausforderungen der Medienarbeit.
Geht das so?
Danke, ich habe nicht gedacht, dass es so interaktiv ist. Voll. Danke für die spannende Diskussion. So. Ich fand ein paar Punkte voll interessant, vor allem diese, ich glaube von Sonja, von Tagebuch. Das mit dem Mythos, Objektivität und so, dass die Linke auch irgendwie verpflichtet ist, irgendwie eine linke Perspektive darzustellen und sich irgendwie, ich weiß jetzt nicht, von wem das gesagt wurde, aber sich irgendwie so immer klar zu positionieren, jetzt, wir haben es erwähnt, irgendwie so Rechtsruck, dass man irgendwie sich dagegen stellt und irgendwie berichtet so, okay, diese Spaltung jetzt innerhalb der Gesellschaft so, das passiert irgendwie gerade, irgendwie die Gründe nennt so, warum es passiert so und irgendwie den Leuten sozusagen einen Ausweg gibt, dass diese Spaltung irgendwie so sich irgendwie, wie soll ich das sagen, auf die Rechtspopulisten irgendwie einzulassen, so voll. Und ich bin beim Funke so und wir haben es irgendwie auch, wie schon erwähnt, mit Selbstfinanzierung irgendwie das selbst erlebt, wie schwer es ist irgendwie so sich irgendwie klar zu positionieren, auch bei schweren Themen, so, ich meine, jetzt eben auch Rechtsruck oder wenn es Palästina geht, wir waren irgendwie vor Unis auch in vielen Schulen, haben gemerkt, wie viel Redebedarf da ist. Ich merke es irgendwie von meiner eigenen Mutter auch so, wie sehr sich die Leute irgendwie wünschen, irgendwie eine klare Positionierung oder irgendwie was anderes zu hören oder irgendwie den Hintergrund irgendwie von diesem, diesem Krieg irgendwie so zu hören. So. Also ja, danke für die Diskussion so und ich stimme irgendwie
zu. Sagst du nochmal genau dein Medium, weil das habe ich nicht verstanden.
Ich bin beim Funke, der Funke.
Ah, der Funke, ja. Ich danke dir.
Danke.
Ich würde...
Bitte.
Gern was drauf erwidern, weil mir das ein ganz wichtiges Anliegen ist, wie ich eingangs gesagt habe, dass wir uns auch auf unsere Stärken fokussieren und uns klar machen, wie groß der Impact ist, den wir als emanzipatorische Journalistin, als Engagierte, als linke Medienmacherin tatsächlich haben. Das geht verlieren wir alle, glaube ich, recht leicht aus den Augen, weil es oft auch nicht so offensichtlich ist. Und diesen Punkt, dass es eben kein Widerspruch ist, eine klare Haltung zu haben und für das gute Leben für alle eine bessere Welt zu kämpfen und trotzdem guten Journalismus zu machen, sondern dass es eben im Grunde nur guter Journalismus ist, wenn ich dieses Ziel verfolge. Und deswegen glaube ich, dass wir als linke Medien da viel offensiver auftreten sollten und uns anbieten als Pionierinnen und Vorbilder für andere Medien und für Medienarbeit generell und halt zeigen, dass wir immer schon nach anderen Qualitätskriterien gearbeitet haben. Also für feministische Medien gilt das insbesondere. Also wie bestimmt sich der Nachrichtenwert? Das ist sonst über Aktualität etc. und die Relevanz einer Meldung. Wie kommen Redaktionen eigentlich dazu? Wäre es nicht sinnvoller, da Selbstverpflichtungen für bestimmte wichtige Themen zu treffen, redaktionelle. Also all diese Dinge und was eben auch angesprochen wurde, Aufklärungsarbeit zu leisten im Sinne von medialer Selbstkritik. Also wir kennen inzwischen die Faktenchecks, die auch bei großen anderen Medien zunehmen, aber es gibt auch sowas wie Fiktionschecks, also wie funktioniert eigentlich, wie kommt es dazu, dass eine Geschichte zu einer Geschichte wird? Wie kommt es dazu, dass bestimmte Nachrichten in den großen Medien, in der Tagesschau landen und andere nicht? Wie kommt es dazu, dass Falschmeldungen zirkulieren? Also ich glaube, all das ist auch die Aufgabe von linken Medien, zu analysieren, wie Medien funktionieren und diese Medienkritik und auch diese Selbstkritik immer wieder zu leisten und sich damit irgendwie auch Relevanz zu erkämpfen und zu zeigen, das ist etwas, was bislang tatsächlich nur wir leisten.
Ich wollte da nochmal gleich nachhaken mit zwei Punkten, die wir gestreift haben. Ich habe eine Stimme aus dem Publikum, aber das jetzt nochmal als Impuls zu geben, was ihr... soll uns einen Impuls geben, was ihr angesprochen habt. Das eine ist dieses Schwarz-Weiß, die Binarität, die uns durch die Digitalisierung und durch die neuen Medien aufgezwungen wird. Es ist entweder Daumen nach oben, Daumen nach unten, dass die Wahrheit immer irgendwie eher in einem Widerspruch steht, dass man viele Dinge überhaupt nicht eindeutig beurteilen kann. Das wäre eigentlich auch eine Aufgabe journalistischer Arbeit herauszuarbeiten. Und ich kann das an einem Punkt sehr deutlich machen. Also ich arbeite auch für verschiedene deutsche Online-Medien und ich merke, wie schwer es ist, Artikelvorschläge durchzubringen über das meines Erachtens entscheidendste Thema unserer Zeit und das ist die Klimakatastrophe. Wir schwitzen hier in einer Weise, das ist nicht mehr normal. Wir haben einen Sommer hinter uns, der für mich teilweise furchterregend war. Und ich höre von den Redaktionen immer wieder, naja, das wird nicht geklickt, die Leute wollen das nicht lesen und so, das fällt völlig unten raus und so. Kann man nicht auch irgendwie was Positives darüber schreiben? Ne? Also zum Beispiel, also wie kämpft man gegen Schnecken im Garten, ist mir mal vorgeschlagen worden. Ja, bitte. Also das sind Schwierigkeiten, die wir jetzt, ja, ich muss das reinschmuggeln. Über die Schnecken, übrigens gibt es ja eine Katastrophe. So, jetzt aber eine Stimme aus dem Publikum. Danke sehr.
Wir haben zwei, ich werde einfach mal sammeln.
Ja, also danke. Bitte, darf ich?
Ja, bitte, bitte.
Aber mein Name ist Chris Kratke, ich bin freier Journalist und ich habe das Radio Orange zu verdanken, dass ich das sein kann. Und ich möchte auf die Uli, die sehr engagiert für eine Diskussion geworben hat, im Medienbereich einen Bezug nehmen, weil ich dem inhaltlich widersprechen möchte. Und auch die Lea hat von medialer Selbstkritik gesprochen. Ich nehme bei der Linken etwas wahr, was ein unglaublich positiver Faktor ist, meines Erachtens nach, und zwar die Diskussionsbereitschaft. Wenn ich irgendwo noch Menschen finde, die imstande sind, einem anderen zuzuhören und zu diskutieren, dann bei den Linken. Und ich denke, das sollte man mal herausstellen und in den Vordergrund stellen und als Positivum vermerken und da einmal etwas draus machen, indem man sich überlegt, wie kann man das journalistisch verwerten. Der Mirko hat davon gesprochen, dass die Linke in Deutschland seit 8 Jahren fast orientierungslos ist. Und ich denke, man sollte mal überlegen, wo sind denn die Stakeholder der Linken? Wo sind denn jene Menschen auch, die bereit sind, Finanz zu investieren in Menschen, die Engagement zeigen? Ja, das wollte ich mal sagen.
Sehr danke wichtig. Dir. Wir haben ein bisschen mehr noch als Viertelstunde, 20 Minuten sozusagen von der offiziellen Zeit. Ich würde mal Wortmeldungen sammeln und dann darauf eingehen. Also Austausch ist ja auch, warum wir hier sind. Hier hinten war eine Wortmeldung und dann kommst du.
Mein Name ist Florian. Ich schreibe für kein Medium, ich lese sie nur. Und ich würde gern Bezug nehmen auf den Titel der Veranstaltung, Alternativen zu Dichand, Fellner und Co. Und da war mein erster Gedanke, als ich den Titel gelesen habe, okay, wie wäre es möglich, linken Boulevard zu machen und was bedeutet das überhaupt? Und das kam mir bisher bei der Diskussion zu kurz, denn wenn ich mir anschaue, wie eine Zeitung Österreich, eine Zeitung Heute, eine Kronenzeitung funktioniert, dann sind das einfach verdauliche Häppchen, die oft auf niedere Instinkte anspielen, Gewalt, Sex und wo halt die Komplexität und die Widersprüchlichkeit der gesellschaftspolitischen, wirtschaftspolitischen Realitäten halt nicht Rechnung getragen wird. In euren Medien wird dem Rechnung getragen, aber also ich bin Sozialarbeiter, ich kenne es aus beruflichen Kontexten, aber ich kenne es auch aus persönlichen Kontexten. Genügend Menschen, die wollen sich nicht damit auseinandersetzen. Für die ist das, entweder sie wollen nicht oder sie können auch wirklich nicht mit dieser Komplexität umgehen. Und da, also das ist wirklich eine ehrliche Frage, wie könnte man sich dem annähern? Wie könnte man denn die Komplexität einfach verpacken oder zumindest so attraktiv gestalten, dass man eine größere Reichweite erzielt?
Danke, das nehmen wir uns mit. Da war noch eine Äußerung.
Ja, Christian Berger, ich bin seit 50 Jahren im Bildungsbereich und im Medienbereich tätig und ich wollte einmal einfach Positives sagen. Danke euch allen, die ihr hier sitzt, denn mit jedem Medium, das ihr hier aufgebaut habt, betreut, macht, schafft ihr auch soziale Räume. Soziale Räume, in denen man sich orientieren, wohlfühlen kann, alles Mögliche, über die man sich ärgern kann, wo man streiten kann. Aber es ist ein sozialer Raum. Und das ist das, was ich in der Kälte der sonstigen Gesellschaft in Österreich einfach vermisse. Es geht mir zum Beispiel ab, wir haben überhaupt keine Tageszeitung, die man nicht mehr lesen kann, meiner Meinung nach. Also sowas wie die Taz. Ja, ich weiß, Deutschland ist viel größer und die Taz ist nicht optimal, aber zumindest gibt es das. Ja? Und es gibt dahinter eine Community. Und das ist auch bei jedem Medium gibt es eine Community. Das ist halt nicht so groß. Österreich ist halt klein, aber das trotzdem. Danke mal für eure Arbeit schlicht und einfach. Und freue mich drauf, dass ihr weiter euch engagiert und dass solche Diskussionen stattfinden. Und ja,
Wir danken dir.
Willkommen.
Wir bemühen uns.
Hallo, mein Name ist Stefan und ich hätte eine Frage, die ich gern so in die Runde werfen möchte. Also ich weiß nicht, bei wem es am sinnvollsten wäre, da eine Antwort zu liefern. Also ich mache das einfach davon abhängig, wer sich dazu berufen fühlt. Und zwar meine Frage passt ganz gut zu den vorherigen Beiträgen, nämlich zur einerseits zur Selbstkritik von linken Medien und andererseits zur Frage, wie kann man, sage ich jetzt mal, die Reichweite erhöhen. Ich weiß nicht, ob ich den Begriff Boulevard verwenden möchte, aber passt auch irgendwo dazu. Und zwar, wie geht ihr damit um, mit diesem Problem von Echokammern? Also wenn man sagt, okay, man hat ein gewisses Medium, das hat eine gewisse politische Ausrichtung und natürlich lesen es dann auch gewisse Leute und es ist dann wahrscheinlich schwierig, Leute außerhalb dieses Rahmens zu erreichen. Es ist bei uns ja auch vor einer Weile mal, ich weiß gar nicht, wo ich das genau aufgeschnappt habe, aber irgendwo habe ich gelesen, dass wirklich diese ganz, ganz verfestigten FPÖ-Wähler zum Beispiel zu großen Teilen wirklich nur noch parteinahe Medien zu konsumieren und sonst gar nichts mehr und sonst nichts mehr aufschnappen in Wirklichkeit. Und das wäre für mich die Frage, gibt es da irgendwelche Herangehensweisen, was für Gedanken habt ihr euch dazu gemacht, wie kann man damit umgehen mit diesem Problem, damit das am Ende dann nicht einfach nur ein Preaching to the Choir ist?
Ja, hätten wir doch ein Magazin in unserer Runde, das was zum Boulevard sagen kann. Ah, was für ein Glück, dass der Augustin da ist. Jenny.
Ja, also wir haben ja im Untertitel die erste österreichische Boulevardzeitung, also eigentlich Übertitel. Und also es ist so, also wie gesagt, früher mal haben den Augustin wirklich sehr, sehr viele Menschen gekauft und wahrscheinlich auch, aber wie viele ihn gelesen haben, weiß ich jetzt nicht. Wir versuchen tatsächlich einen Mix aus kurzen, vielleicht auch leichter verdaulichen oder lesbaren Texten und auch so weit wie es möglich ist auch Analyse und gute Beispiele dann auch vielleicht auf was Utopisches, also was glaube ich auch viel zu sehr fehlt und eigentlich von den linken Parteien total fallen gelassen worden ist, dass es eigentlich was gibt, was wir vielleicht nie erreichen werden, aber was vielleicht was ist, an dem man sich trotzdem orientiert. Und jetzt in die ins Pocket oder in irgendwelche Echokammern zu kommen. Ehrlich gesagt, also wir sind auf verschiedenen sozialen Medien noch dazu. Wir haben auch eine digitale Ausgabe, aber eigentlich fehlt es. Und wir freuen uns, wenn wir halt einmal irgendwo mal 100 Likes kriegen oder einmal vielleicht sogar 200, aber es fehlt am Geld. Also wenn du nämlich bei Facebook, also die ändern ja auch dauernd ihre Algorithmen und so, also wenn du mit Facebook da in diese Timeline reinkommen willst oder selbst wenn du nur auf Veranstaltungen bewerben willst, du musst denen Länge mal Breite zahlen und so ist es auch bei den anderen. Ja. Wir können uns keine Trollarmee anstellen und wir haben auch keine Bots, die für uns irgendwelche Nachrichten hochscheißen. Was wir uns aber eben unterscheidet, was eben am Anfang auch gesagt wurde, also fast alle von uns sind jetzt halt nicht nur Journalistinnen oder Leute, die sich publizistisch äußern, wir sind alle auch Aktivistinnen. Und wir machen so viel mehr, als halt jetzt jemand, der in einer Redaktion, sagen wir mal, in der Krone angestellt ist. Also das ist ja bequem, da irgendwelches, also ich sage jetzt nicht, das ist nur easy, aber wir haben sehr, sehr viel mehr zum innerhalb unserer Arbeit und auch außerhalb und zum Bedenken und zum Reden und zum Tun. Und das unterscheidet uns. Und ja, es ist vielleicht ein bisschen absurde Arbeit, die wir machen. Also, und das Wichtige ist natürlich vielleicht auch, dass wir uns so wie heute vernetzen und das halt auch vor Publikum.
Ole?
Ja. Also ich bin eine angegraute Tochter eines Ökofundi, der in den späten 60er, Anfang der 70er Jahre einer der ersten gegen den Kampf von Zwentendorf angetreten ist. Damals gab es Pickerln, Atomkraftgegner überwintern mit kaltem Herz und kalten Hintern. Es war wahnsinnig out, man war eigentlich ein bisschen gestört. Das, mit dem bin ich irgendwie aufgewachsen. Und im 84er Jahr war ich 14,5 Jahre und da war ich dann in Hainburg als eine von denen, die halt gegen das Kraftwerk Hainburg waren. Also dementsprechend war ich als Junge und bin das vielleicht bis heute ein bisschen größenwahnsinnig geblieben. Was meine ich? Ich glaube, es gibt eine Bewegung, die in Wellen kommt und es gibt eine Phase, wo uns die Luft ausgeht, aber ich denke, das Wichtigste ist zu wissen, was für eine Grundhaltung habe ich, warum und wieso. Und auch wenn rundherum die Freundinnen ganz anders drauf sind, traurig werden, aus politischen Gründen depressiv werden oder was auch immer. Also ich bin auch für eine Politisierung der psychischen Erkrankungen. Ich halte das für eine ganz eine wichtige Debatte, dass wir nicht die Individualisierung von Gefühlen sozusagen als zusätzliche Spaltungen erleben, sondern dass wir wissen, It's going on. Solange wir leben, sind wir da. Vielleicht sind wir in einer kleinen Gruppe. Vielleicht werden wir in einigen Jahren mehr. Die Themen bleiben uns. Das Engagement können wir nicht immer gleich auf gleicher hoher Flamme halten. Aber die Wellen sind auch da. Und wer sozusagen enttäuscht ist und nur den Idealismus im Herzen folgt und dann auf die politische Linke böse ist und ins radikal andere Lager kippt, das haben wir ja auch in Österreich, das ist meines Erachtens das Problem. Also ein großes, wie soll man sagen, Appell auf unsere Wiederholungskräfte, auf das Engagement, auf die Leidenschaft, vielleicht auch ein paar Jahre wieder im Rückzug, aber dann wieder draußen, sich nicht zu schonen und sozusagen nicht traurig zu sein, wenn im Feuerwehrfest lauter Scheiße rundherum gesprochen wird. Ich spreche weiter, manchmal laut, manchmal mit 3 Freundinnen, manchmal mit 20, manchmal mit Flyern, manchmal ohne und manchmal gehe ich auch nach Haus. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass wir nicht reaktant werden und dass wir sozusagen auch in den Unterschieden, und Lea hat es ja angesprochen, die Fragmentierung ist das Problem, ja. Man hat mit der Person X gestritten, also ist man ewig mal sauer, ja. Und diese Art von ideologischen Wohngemeinschaften schaffen halt wirklich keine Wende, ja. Also ich denke, hier braucht es eine Kritik an der Beziehungsorientierung und eine lebenslange politische Leidenschaft, die je nach Energie manchmal stärker, manchmal weniger stark aufgetreten ist. So.
Gleich mal wird dann leer, ja.
Ja, 2 ganz kurze Punkte dazu. Also einmal dieses Preaching to the Converted, das haben wir als feministische Medienmacherin natürlich ganz stark. Immer das Gefühl, wir haben die gleiche Bubble und wir haben noch nie einen einzigen Antifeministen tatsächlich vom Gegenteil überzeugt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich klarzumachen, dass es einen Impact gibt und dass es wirklich auch einen Thementransfer gibt. Also das ist medienwissenschaftlich evident, dass bestimmte Themen quälend langsam oft, aber tatsächlich auch Eingang finden. Also wenn wir als linke Medien Druck aufbauen, bestimmte Themen lancieren, dass die irgendwann auch in andere Medien gelangen. Wie gesagt, oft dauert es Jahre, Jahrzehnte, aber es gibt diesen Thementransfer. Und es gibt, was ich vorhin ganz oft betont habe, eben auch diese Art von Medienmachen, von Journalismus, die einen Impact hat. Also wir wissen inzwischen auch in anderen Medien, dass ein Pluralismus der Perspektiven wichtig ist. Das sind alles Dinge, die ursprünglich linke Medien aufgebracht haben und eingefordert haben. Und der zweite Punkt ist dieses Streiten auch innerhalb der Linken. Ich gebe einerseits dem Redner recht, ja, es gibt eine andere Diskussionskultur und es gibt eine größere Offenheit, aber es gibt auch innerhalb der Linken, ich habe mich zuletzt viel mit dem Thema Solidarität beschäftigt, diesen Gedanken, wir decken das zu, wir machen den Schulterschluss und wir hören bitte jetzt auf, uns auch noch intern zu streiten, weil das schwächt uns. Und da wäre meine These, da würde ich Uli zustimmen, dass Solidarität im Kern auch ein konfliktiver Prozess ist. Also etwas, was erstritten wird und was nicht erzwungen wird, dadurch, dass wir sagen, wir hören jetzt auf, das schwächt uns nur, das stärkt die Rechten, sondern wir müssen unbedingt diese Auseinandersetzung führen, um gestärkt daraus hervorzugehen. Also ja, das ist etwas, was wir lernen müssen, und wir müssen natürlich lernen, auf eine bestimmte Art zu streiten und uns so auseinanderzusetzen, dass nicht verbrannte Erde zurückbleibt und dass wir wirklich danach alle mehr wissen und besser aufgestellt sind. Aber streiten müssen wir auf jeden Fall, und das sage ich insbesondere als Feministin, die immer in der Linken, vor allem mit linken Männern, hat streiten müssen. Und das gilt für ganz, ganz viele marginalisierte Positionen in der Linken auch.
Der Terror wohnt im Konsens. Deswegen jetzt dringend Worte aus Berlin von Jacobin und dann das Tagebuch.
Ja, ich finde, man kann eigentlich so die Frage von linke Boulevardpresse oder Medien, Echokammer, Problematik und warum die Rechten stark sind, eigentlich sehr gut voneinander verknüpfen. Weil, ich meine, wir sind hier auf einer Veranstaltung einer kommunistischen Partei, die eine 100 Jahre alte Geschichte hat. Die war zwar vielleicht nie so groß wie manche andere kommunistischen Parteien, aber wir haben eine linke Tradition, Geschichte, auf die wir zurückblicken können, wo Medienarbeit immer von zentraler Bedeutung war. Und zwar nicht die Art von Medienarbeit, die wir kennen, wo man gerade noch das Geld zusammenkratzt, um die nächste Ausgabe herauszubringen und dann mal eine interessante Diskussion mit 50 Leuten führt, sondern wirklich Massenmedienarbeit. Ne? Also die sozialdemokratischen Parteien und die kommunistischen Parteien des 20. Jahrhunderts hatten ein sehr ausdifferenziertes Mediensystem mit unterschiedlichen Medien für unterschiedlichen Leserschaften und Zielgruppen. Sowohl Massenmedien als auch dann Theoriezeitschriften wie die Neue Zeit, die dann für die Bildung der Kader sozusagen vor allem bestimmt waren. Gut, das ist alles lange her, und unsere Welt heutzutage sieht sehr anders aus, und das kann man nicht eins zu eins nachmachen, auch wenn wir die Zahlenstärke hätten, um das zu tun. Aber ich glaube, dieses grundsätzliche Prinzip, das damals verfolgt wurde, ist eigentlich nach wie vor richtig. Wir brauchen andere Ansprachen für andere Zielgruppen, und unser Ziel muss sein, nicht nur mit uns selbst zu sprechen, sondern mit den Millionen da draußen. Und Jacobin schafft das natürlich nicht. Das will ich jetzt nicht suggerieren. Ich meine, wir haben 8000 Abonnenten auf eine Sprache, die 100.000 oder 100 Millionen Menschen als Muttersprache sprechen. Wir haben noch einen langen Weg zu gehen, und mir ist auch klar, dass Jacobin keine Boulevardpresse in dem Sinne macht. Dafür braucht es andere Medien und andere Akteure. Aber ich glaube, das ist die Richtung, in die wir hinschauen müssen. Weil wenn wir uns fragen, warum ist die Rechte letztendlich so stark? Natürlich spielen Ressentiments und Rassismus eine wichtige Rolle dabei, und die bereits bestehenden Ressentiments ist quasi ist das, worauf die Rechte zurückgreifen können, um ihre eigene Stärke zu schöpfen. Aber was ich im Eingang gesagt habe, also wenn Verteilungskämpfe gedeutet werden als zwischen den Einheimischen und denen, die zu uns kommen, oder zwischen Männern und Frauen, und wir sehen das in jeder Wahl, egal ob in Europa oder in Nordamerika, welche Segmente der Bevölkerung stimmen für rechtsextreme Parteien, sind gut oft bürgerlichen Wählerkreise, aber auch oft Menschen, die sich vernachlässigt fühlen und oft real vernachlässigt sind. Und für Rechten ist es halt viel einfacher, in diesen Verteilungskämpfen doch ein bisschen vom Brot quasi ein paar Krümel runterzuschmeißen. Dann schaffst du irgendwie ein paar Steuersubventionen oder irgendwie Familienkredite. Das ist viel billiger als eine öffentliche Krankenkasse, ne? Oder kostenlose Nahverkehr für alle. Das sind sehr teure Vorhaben, die wir als Linke nicht wirklich realistisch versprechen können. Und wenn dann so ein Umverteilungskampf so aussieht, gibt es leider einen logischen Kern hinter dem Stimmen für rechte Parteien, für manche Teile der Bevölkerung. Und dem müssen wir, finde ich, entgegnen mit einer politischen Perspektive und einer Erzählung, die möglichst alle einschließt. Und das bedeutet unter anderem, zumindest zu versuchen, eine Sprache zu verwenden, eine Ansprache zu verwenden, die für große Massen sozusagen andockungsfähig ist. Ich sage nicht, dass Jacobin das schafft, auf keinen Fall. Aber es ist zumindest der Gedanke, den wir versuchen müssen zu verfolgen.
Wir haben noch eine Stimme aus dem Publikum, aber wollen jetzt erst noch vom Tagebuch etwas hören, die nämlich sich direkt hier anschließt.
Danke, ja, ich versuche mich kurz zu fassen und auch halbwegs verständlich, weil mein Hirn ist schon ein bisschen verbrutzelt von der Hitze. Aber vielleicht zu deiner Wortmeldung, ich verstehe das Unbehagen, also dass linke Medien tatsächlich einfach zu wenig Leute erreichen. Ja, das ist so. und gleichzeitig auch als Herausforderung für uns linke Medien, das kann man, glaube ich, auch nicht wegdiskutieren, dass wir gewissermaßen in einem Konkurrenzverhältnis zueinander stehen. Wir fischen im selben Pool an Leserinnen, Zuhörerinnen, Zuseherinnen. Und es ist nicht nur so, dass wir als Medien oder Medienmacherinnen, als Journalistinnen sozusagen mit diesen wirtschaftlichen Krisen auch konfrontiert sind. Das heißt, im Fall auch vom Tagebuch, zum Beispiel mit extrem hohen Druckkosten und so weiter. Also bei Printmedien vielleicht auch nochmal heftiger als bei Online-Medien, sondern dass auch unsere Leserinnen mit diesen wirtschaftlichen Krisen konfrontiert sind und sich vielleicht genauer überlegen, wofür geben sie Geld aus und nicht nur Geld, sondern wo investieren sie auch Zeit, um dieses Produkt, dieses Medium zu konsumieren. Also das vielleicht mal als Herausforderung. Und zu dieser Reichweite, glaube ich, muss man auch noch dazu sagen, dass es quasi ein hehres Ziel ist, auch neue Leute anzusprechen, die Reichweite zu erhöhen, aber dass es halt auch von politischen Lagen abhängig ist, wie stark auch linke Medien sind. Also wenn einfach die politische Linke nicht stark ist in einem Land, glaube ich, dass sich linke Medien auch schwer tun. Das heißt, das ist die Frage, wo fängt man da an? Braucht es nicht vielleicht mehr linke politische Parteien, Organisationen, die an die Macht kommen oder so zumindest stark werden, dass auch linke Medien gestärkt werden? Und was ich auch noch wichtig finde, oder was ich schwierig finde, wenn man sagt, man möchte irgendwie die Leute überzeugen, dass sie mehr linke Medien konsumieren, wenn das irgendwie Rechte sind oder Rechtsextreme, man muss die irgendwie für sich gewinnen. Das sind halt auch Leute, die eine politische Position haben und die diese Medien bewusst konsumieren. Also es ist nicht so, dass wir alle irgendwie erreichen können und ich will auch nicht alle erreichen. Ich will auch nicht als linkes Medium leicht verdauliche Häppchen irgendwie aufbereiten. Ja? Also ich will es schon zugänglich machen, aber ich finde, dass es eigentlich die Aufgabe von linken Medien ist, schwer verdauliche, komplexe Themen aufzubereiten und dass man sich auch von dieser Illusion lösen muss, dass man alle erreichen wird und alle auf dieselbe Seite irgendwie ziehen wird. Es gibt einfach sehr politische Rechte und Rechtsextreme und die wollen das lesen und die sollen auch lassen mit ihren FPÖ-TV und mit ihren rechten Medien, also lassen halt vielleicht nicht staatlich fördern und schon dagegen anschreiben und so, aber das ist eine politische Aufgabe und das ist keine, die wir als linke Medien jetzt auch lösen werden. Also das hängt, finde ich, stark von der politischen Lage auch ab.
Ja, vielen lieben Dank für die sehr spannende Diskussion bisher. Ich würde ganz gerne zwei Fragen stellen, die sich aber beide um ein dasselbe Thema drehen, nämlich so ein bisschen um die Elefanten im Raum, und zwar Social Media. Wenn ich so an erfolgreiche Social Media Kampagnen denke, zumindest politische, da denke ich zum Beispiel an Maximilian Krah von der AfD, der sehr gut es geschafft hat, auf TikTok Jugendliche zu begeistern, traurigerweise. Oder ich denke zum Beispiel an die identitäre Bewegung hier aus Österreich, die es geschafft haben, einen guten YouTube-Kanal aufzubauen und damit auch eine Reichweite zu schaffen. Meine zwei Fragen, die sich da jetzt anschließen, wäre die eine Frage, seid ihr der Meinung, also warum klappt das bei den Rechten, warum bei den Linken nicht? Ist vielleicht die linke Botschaft so kompliziert für so ein 30-Sekunden Instagram-Video? Das wäre die erste Frage. Und zweite Frage wäre, wie geht ihr selber damit um? Also ihr selber seid alle Medienschaffenden aus verschiedenen Medien. Ich habe bisher nichts gehört von Influencer oder Instagram, sondern ihr arbeitet alle irgendwie im Radio oder im Magazin. Welche Rolle spielt für euch persönlich sowas wie Instagram oder YouTube? Danke.
Ja, wer möchte spontan was dazu sagen? Aber du, Mirko?
Sollten auch schon langsam zum Ende kommen.
Ja.
Okay, hallo, geht's schon wieder? Ja. Jetzt? Hört man's? Ja. Okay. Ich möchte anknüpfen an der Frage und an der Sonja. Ich glaube, dass die Sonja völlig recht hat, wenn sie sagt, also die Leute, die wir erreichen, sollen sich auch mit komplexen Themen auseinandersetzen und sollen ein bisschen strenger nachdenken quasi, genauso wie wir das auch machen müssen. Ja. Ohne den geht es überhaupt nicht. Warum wir aber Leute so schwer erreichen, liegt natürlich in einer auch an unserer Sprache. Ja, also da will ich mir jetzt nicht vertiefen, weil dazu hat E.A. Rauter schon im vorigen Jahrtausend ein super Buch geschrieben vom Umgang mit Wörtern. Das liest sich wie für heute. Ja, empfehle ich jedem. Das ist, leider ist der Autor schon tot, aber das Buch ist da. Wie erhöhen wir die Reichweite? Ich glaube, dass das stimmt. Also wir müssen insofern lernen von anderen. Das heißt, wir sollten eigentlich die Social Media nutzen, um die Reichweite für unser Printmedium zu erhöhen. Ich weiß, dass das unheimlich schwierig ist, ja? Weil das zwar verschiedene Welten sind. Ich beobachte das auch in unseren jüngeren Kreisen, wie sie faktisch gieren nach kurzen, schnellen Antworten. Nicht länger als eine Minute lesen, dann ist die Konzentration schon im Arsch und so. Also meistens kriegen sie auf diese kurzen, schnellen Fragen auch kurze, schnelle Antworten, und das ist meistens auch sehr oft, oder sagen wir mal, sehr oft ein kurzer, schneller Blödsinn. Ja? Und dieses Dilemma aufzulösen, das werden wir nur hinkriegen, wenn wir gemeinsam mit den Jüngeren in unserem Umkreis neue Formen in diese politische Kultur, diese mediale Kultur uns aneignen, auch als Medium, um die Reichweite des Printmediums zu erhöhen. Also das ist eine Frage, die ist völlig ungelöst, und ich hätte da auch keinen Vorschlag. Ich bin selber da irgendwie auf der Safen und denke mir, ja, wie kommst du aus dem Dilemma? Das ist das eine. Das zweite, was ich noch sagen wollte, ist, dass ein Wahlerfolg der KPÖ jetzt bei den kommenden Nationalratswahlen, und da knüpfe ich an Sonja an, das ist genau das, was ich mir erhoffe, dass es für die linke Publizistik was bringt. Weil diesen Beton im Parlament aufzubrechen, diesen Sozialpartnerschaftsbeton, diesen Block, der da drinnen ist, dieses ewige Ringelspiel, was die Parteien unter sich aufführen, das aufzubrechen bzw. zu stoppen zu bringen, würde unsere Situation als linkes Medium grundlegend ändern. Also das war jetzt eine nicht verdeckte Wahlwerbung, okay? Ja.
Ich möchte kurz dem Zuhörer aus dem Publikum antworten und in Erinnerung rufen, dass der strukturelle mediale Wandel, den wir erleben durch die sozialen Medien und auch zuvor durch die Digitalisierung, grundsätzlich repressiv und reaktionär ist. Ja, du darfst auch noch gleich was dazu sagen. Das heißt, es ist ganz schwer, gegen technische Neuerungen anzukämpfen, die, jetzt muss ich hier auch schon am Sound feilen. Interessanterweise geht das genau jetzt kaputt, wo ich die Technik kritisiere. Ja, die Technik wehrt sich. Also wir haben eine Situation, wir haben eben schon einen Punkt angesprochen, der Binarität. Es sind noch viele andere Faktoren, die einfach es heute ermöglichen, einer kleinen Anzahl von Männern ein unfassbares, geschichtlich nie dagewesenes Medienimperium zu schaffen. Der gerade jetzt in Paris inhaftierte Chef von dem Telegram-Channel hat 960 Millionen Autorinnen und Autoren, die für seinen Channel schreiben, dafür keinen Cent bekommen, die Tag und Nacht über Dinge berichten, die sie interessant finden, die sehr gute Videos vielleicht schnell zusammen schnippeln, die durchaus geistreiche Mini-Kommentare machen. Wie soll jetzt beispielsweise ein Online-Magazin wie Skook mit 960 Millionen unbezahlten Medienmitarbeiterinnen konkurrieren? Wir haben gerade auch einen Artikel auf Skook.at, kann man sich anschauen, wie geht's weiter mit dem Journalismus. Ich glaube, das ist nichts weniger als eine existenzielle Krise des Journalismus, weil man einfach Geld damit machen kann, dass man unbezahlte Arbeit abpresst von Menschen, die einfach nur sich äußern möchten, sei es, dass sie ein Review schreiben über eine Kamera, über einen Urlaubsort oder was auch immer. Ja, so. Wir müssten jetzt noch viel weiter in das Thema reingehen. Ich hoffe, ich habe es ein bisschen beantwortet, warum das so schwer ist. Michi, unterbrich mich.
Gesellschaftliche Krise, sind viele Fragen offen. Wir sind jetzt auch schon über der Zeit tatsächlich.
Overhead.
Und setzen sozusagen der gesellschaftlichen Kälte die heißen Zelte und rauchenden Köpfe entgegen. Wir werden nicht alle Fragen beantworten können. Trotzdem, im Sinn von Wortmeldungen, würde ich vielleicht jetzt so eine Abschlussrunde einleiten. Ich habe auch schon mehrere Wortmeldungen gesehen. Was liegt euch noch auf der Zunge? Wo findet man euch vielleicht jetzt auch auf dem Festival? Ich gebe das jetzt einfach mal so der Reihe nach durch.
Ja, was ich vorhin gesagt habe, ist mehr oder weniger das, was ich zum Schluss sagen wollte. Vielleicht nur kurze sozialen Medien. Ich stimme allem zu, was du gesagt hast, aber das hilft uns halt nichts, weil die Welt ist jetzt so, wie sie ist. ich persönlich denke, dass wir vielleicht im Sozialismus nicht Handys, die können wir noch haben. Smartphones müssen wir vielleicht abschaffen. Ich glaube schon, dass es strukturell soziale Medien tatsächlich nicht besonders gut sind für unsere Fähigkeit zu kommunizieren als Gesellschaft. Aber solange es die gibt, dann müssen wir da intervenieren. Und ich bin nicht überzeugt, dass Linke strukturell da nicht punkten können. Es gibt Beispiele wie zum Beispiel die Belgische Partei der Arbeit, der Europaabgeordnete Marc Boutenga, aber auch die Fraktionsvorsitzende, deren Namen mir leider gerade nicht einfällt, die wirklich sehr große Followerschaften aufgebaut haben auf TikTok mit zugespitzten, natürlich dadurch notwendigerweise verkürzten Videos, die aber sehr unterhaltsam sind und die hunderttausende Menschen erreichen. Es ist aber halt ein Handwerk, das mir nicht gefällt. Ich bin ein paar Jahre zu alt dafür, aber wir müssen das Handwerk lernen, wenn wir überleben wollen. Ob es einem gefällt oder nicht.
So, das ist jetzt die Gegenrede. Ich erlebe die Sehnsucht nach dem kommunikativen G-Punkt. Wir drücken wo drauf und es kommt der Kommunikationsorgasmus heraus. Das geht nicht. Wenn die Jungen auf TikTok sind und ich, alte Schachtel, komme dazu, wird der Dross weiter wandern, woanders hin, dann heißt es Blitschi, Platschi, Blub. Ja? Das wissen wir halt noch nicht. Die Idee, dass wir uns alle in einem digitalen Marktplatz treffen, ist eine Idee, die eigentlich genau das Gegenteil gemeint hat, trapped in electronic cages. Ich möchte die Frage dazu sagen, wem gehören diese Medien? Wie funktionieren sie? Es geht um eine Überwachung, es geht um eine Kapitalisierung und es geht um eine unendliche Stromabhängigkeit. Und ich wünsche mir, dass wir in einer Form auch der Krisen analoge Formen der Solidaritäten und der Kommunikation und des Zusammenhalts auch kennen. Und ich möchte auch noch sagen, die Jungen sind auch sehr heterogen. Meine Freundinnen und ihre Töchter scheißen auf TikTok und scheißen auf Instagram. Die machen ganz andere Dinge, die tun zum Teil wieder die Straßen bemalen und sprechen miteinander. Und ich glaube, das ist analog wahrscheinlich nachhaltiger, auch wenn ich euch allen recht gebe, es ist utilitaristisch, wir drücken drauf und es funktioniert irgendwie. Ja? Ich persönlich leiste mir den Luxus, da draußen zu sein. Radio Orange leistet sich die Ambivalenz und ist überall drinnen.
Ja, ich bin wieder ambivalent. Ich würde sagen, wir haben es uns auch nicht ausgesucht, aber wir müssen damit leben. Und ich würde dir widersprechen, was die Pluralisierung der Autorinnen betrifft, dass das Problem für uns Medien ist, weil ich glaube tatsächlich, das ist es nicht. Und das ist der einzige Aspekt, der prinzipiell zu begrüßen ist, dass alle Menschen, die sich berufen fühlen, was beizutragen zum Diskurs, das auch tun können. Also wenn es uns gelingt, die Medien zu subvertieren und für uns nutzbar zu machen und anzupassen, so ohne Überwachung, ohne Kapitalisierung und beizubehalten, dass es Menschen von überall mit wenig Ressourcen möglich ist, sich einzumischen, dann fände ich das etwas durchaus Begrüßenswertes. Aber davon sind wir weit entfernt. Und ich denke aber, dass es wichtig ist, dass wir uns einbringen in die Debatte darum und eben dann leider auch mit den sozialen Medien einbringen.
Ja, apropos Belgien. Da fällt mir ein, eine Karikatur von ich habe dessen Namen natürlich vergessen, super Karikaturist aus Belgien, und er hat die Figur geschaffen vom Sokrates, von diesem Kater. Der Kater sitzt immer so ganz stoisch dort und erzählt mit ruhiger Miene also witzige Sachen. Und da ist eine Karikatur oder ein Cartoon mit drei Bildern. Am ersten Bild sieht man nur den Kater mit einer riesen Zeitung vor sein Gesicht. Ja? Und dann die Sprechblase, ich lese Zeitung, um zu erfahren, was auf der Welt los ist. Dann geht die Zeitung weg und der Kater spricht, dabei erfahre ich nur, was die Zeitungen schreiben. Also ich glaube, das ist eine Kurzfassung, eine super Kurzfassung für unseren Ansatz einer Medienkritik. Im Grunde geht es darum, dass wir über dieselben Sachen schreiben wie die anderen Medien, aber eben anders. Und zweitens, dass wir dieses unser Schreiben aus einem marxistischen Blickwinkel versuchen zu vermitteln, beziehungsweise vor allem aus einem klassenbezogenen Standpunkt. Das ist für uns als Volksstimme ganz entscheidend.
Ja? Und daher rührte auch diese Affinität zur KPÖ, logischerweise. Ja? Und das durchzuführen in seiner eigenen Arbeit ist natürlich schwierig, so wie die ganze Diskussion heute das auch belegt hat. Aber sie ist nützlich und wir machen sie gern. Danke.
Überfordert mit zwei Mikros. Okay, ja, zwei Wünsche hätte ich zum Abschluss. Der eine Wunsch richtet sich an die KPÖ, dass wenn ihr dann im Parlament seid, nach dem 29. Oktober, vielleicht auch ein bisschen mehr Medienpolitik politisiert, thematisierter Forderungen aufstellt. Das heißt, ganz sozusagen kurz gefasst, das Privateigentum an Kommunikationsmitteln in Frage stellt und kritisiert. Das ist, glaube ich, ganz einfach. Und sozusagen wirklich auch kritisiert die Marktlogik im Medienbereich, die es uns linken Medien einfach wahnsinnig schwer macht und uns zu Konkurrentinnen auch macht, um Förderungen, um Leserinnen, und das ist eigentlich voll unnötig. Und wir könnten, glaube ich, zusammen viel stärker sein, wenn es diese Marktlogik auch nicht gäbe. Das ist der erste Wunsch. Und der zweite Wunsch, bis es soweit ist und dieses Privateigentum an Kommunikationsmitteln abgeschafft ist, bitte abonniert alle das Tagebuch. Wir haben jetzt nämlich eine Abo-Aktion. Ihr bekommt ein Jahr das Tagebuch, ihr bekommt eine ganz großartige Textsammlung von Kurt Tucholsky-Texten, jetzt vom Robert Stadlober herausgegeben, gratis dazu. Ihr bekommt auch eine Stofftasche dazu, gratis. Und es wäre ganz fein, wenn ihr das Tagebuch unterstützt und ja, diese Abo-Aktion abschließt. Um 75 Euro gibt es das, ganz, ganz günstig.
Mirko, ein Wort nur bitte.
Ein Satz. Apropos Konkurrenz, also ganz vorne ist der Volksstimmerstand. Dort kann man auch abonnieren. Und nur einen Vorschlag für unsere Runde, vielleicht können wir da drüber weiterreden. Ich denke, wir sollten die neue Regierung konfrontieren mit einer gemeinsamen Aktion bezüglich der Förderlandschaft für die Medien. Und da sollten wir uns aber zusammensetzen vorher, weil wir sind tatsächlich auch gleichzeitig Konkurrenten, wenn es um Fördergelder geht und so weiter. Also müsste man das so weit wie möglich eindämmen. Danke.
Jenny, bitte.
Ja, zur Frage, wie man zum Augustin kommt. Es ist mindestens einer oder zwei Verkäufer, Verkäuferinnen sind auf dem Fest unterwegs. Also wer noch keinen hat, bitte gerne bei denen einen erwerben. Und sonst, ja, ihr wisst eh, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, und so lang müssen wir halt mit diesem fürchterlichen Widerspruch, dass halt fast alle halt den Spruch geschluckt haben, dass der Markt alles regelt und so weiter und so weiter. Und dass es halt eben elektronische Medien vor allem halt und so weiter, dass das alles Geschäftsmodelle sind und die halt ein paar wenige sehr reich machen und dann irgendwie so die Illusion aber irgendwie hergeben, es kann sich jeder beteiligen gleichermaßen. Nichtsdestotrotz ist es eben, dass wir trotzdem sozusagen auch auf die sozusagen, also eben nicht nur jammern, sondern eben die guten, tatsächlichen Sachen auch publizistisch darstellen und eben auch auf die Ziele und Widersprüche des Kapitalismus hinweisen und eben, ja, wie gesagt, auch gemeinsam uns darum bemühen.
Ich danke dir. Bevor ich jetzt noch die Schlussworte sage, wollte ich noch ganz kurz das Mikro wechseln, weil das ist hier schon wieder kaputt. Und noch ganz kurz was zu Lea sagen, weil ich mich da gerade eben nicht gut ausgedrückt habe. Natürlich sind die sozialen Medien großartig. Es ist toll, dass diese Niederschwelligkeit erreicht wurde, dass jeder jetzt sich ausdrücken kann und so. Das ist doch alles ganz wunderbar. Und die Zeiten, als Skook die große Geschmackspolizei war und allen gesagt haben, was sie zu hören haben in der Musik, die wollen wir nicht zurück, das ist schon richtig. Aber die Schwierigkeit ist, es kann unter Menschen, die miteinander diskutieren, so etwas entstehen wie Harmonie, Verständnis, Zuneigung, aber das dauert, das braucht Zeit. Und die heutigen Algorithmen sind nicht darauf aus, die sind auf Zank, auf Streit und du Depperter, du Trottel und so weiter und so weiter. Und das ist schon ein strukturelles Problem. Ja? Das wollte ich nur noch einmal sagen. Ansonsten, ganz großartig, dass ihr das... Ja, dass ihr das in der Hitze mit uns durchgestanden habt. Und ich bin natürlich auch so sehr Medienprofi, dass ich jetzt hier mal gleich ein Plakat entrolle. Am 29. sehen wir uns in der Brunnenpassage beim Wahlspezial oder Wahlspecial von Skuk und den anderen BAM-Medien, wo wir im Hintergrund stumm den österreichischen Rundfunk laufen lassen und uns seine Wahlergebnisse anschauen und unsere eigenen Expertin von der Malmö, von den Anschlägen, von Radio Orange, es wird auch live übertragen, vielleicht auch gerne vom Tagebuch. Die KPÖ, glaube ich, feiert ganz groß zu dem Zeitpunkt im 7-Stern, aber ist natürlich Badeschiff feiert sie, okay, dass wir dort an dem Tag, der vielleicht nicht so doll sein wird, trotzdem gemeinsam sind, gemeinsam analysieren und eben diesen Spirit leben, dass wir eine Art Community sind, dass es andere Sichtweisen gibt, dass die immer noch geprintet werden, im Internet erscheinen oder per Radio im Äther landen und dass wir nicht aufgeben. So, das waren jetzt meine Stichworte, Schlussworte. Ich danke euch.
Nicht aufgeben, weitermachen. Um das Ganze mit einem Brecht-Zitat zu schließen, der Vorhang ist zu, wir schweigen und wir sind betroffen. Der Vorhang schließt und alle Fragen offen.
Bravo!
Trotzdem, wir bleiben im Austausch. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Du wolltest noch auf einen bestimmten Infostand kurz verweisen.
Genau, man merkt, dass ich relativ neu bin in meiner Position als Chefredakteur, dass ich nicht daran gedacht habe, Werbung für meine Zeitschrift zu machen.
Buh.
Wir haben nämlich auch einen Stand vorne bei der Jungen Linken. Wir haben noch YouTube-Beutel. Schaut gerne vorbei, wir würden uns freuen.
Das Danke andere euch. Ist, wir gehen jetzt gleich hinüber, trinken Bier, wer noch den informellen Austausch suchen mag, wir freuen uns.
Bitte, ja.
Und ansonsten großes, dickes Danke an alle Diskussionsteilnehmerinnen, ihr wart super, das Ganze ist ein Riesenapplaus wert.
Ja.
Ansonsten auch nochmal ein Danke an die Festival-Orga und insbesondere Martin, der das Ganze auch mit uns co-kuratiert hat. Ein Applaus für Martin. Danke, dass ihr da wart. War sehr spannend. Wenn ihr was wollt, schreibt es uns. Wir freuen uns über den Austausch.